Eine besondere Folge über Leben und Tod, über Verantwortung und Verantwortlichsein im Sport, im Ausdauersport nach den Vorfällen in Hamburg. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt.
Ja, Philipp, wir hatten ja eine ganz andere Planung für diese Woche. Du im Urlaub, ich ganz entspannt zu Hause. Wir reden mit einem großen Experten für Laufen über das, was so in der Marathonszene unterwegs ist. Und dann kam halt mein Erlebnis in Hamburg. Und bevor wir da einsteigen und mit Felix Weißhöfer, den Verantwortlichen für die Challenge in Rot, hier bei uns haben und sehr, sehr ausführlich über alle Dinge, die damit zu tun haben, sprechen werden, glaube ich, machen wir es ein bisschen anders als sonst, sondern gehen halt diesmal direkt zu unserem Partner, damit wir danach dann Freiheit und Klarheit haben, was wir den Rest unserer Folge besprechen wollen.
Ja, genau, Ralf, so sieht's aus. Folge war sehr anders geplant, aber irgendwie jetzt einfach zur Tagesordnung überzugehen, wäre nicht passend gewesen, glaube ich. Deswegen sind wir natürlich sehr froh, dass natürlich auch du, Ralf, so gute Kontakte in die Triathlon-Szene und in die Veranstalterbranche auch hast und dass wir da auch Leute haben, die sich da auch sehr offen und klar dazu äußern möchten. Das freut uns natürlich sehr und deshalb würden wir heute quasi unseren Werbepartner für diese Folge direkt jetzt hier am Anfang einbauen, damit wir dann das folgende Gespräch wirklich ununterbrochen einfach vor sich hin laufen lassen können, entwickeln lassen können. Ja, unser Partner ist auch Partner der Challenge Rot. Das ist tatsächlich insofern ein Zufall, dass das jetzt heute so zusammengeht, seit vielen Monaten, seit fast Jahren, möchte ich fast sagen, ist AG1 der Partner, der diese Folge heute hier sponsert. Darüber sind wir sehr dankbar. AG1 ist unser Partner und potenziell natürlich auch euer Partner für eine optimale Vitamin- und Nährstoffversorgung. Wir sehen das Ganze immer natürlich als Ergänzung zu einer gesunden Ernährung, aber ja, es gibt natürlich viele von euch, die vielleicht auf ein sportliches Highlight trainieren, vielleicht ja einen Triathlon, vielleicht einen Marathon, who knows, vielleicht habt ihr einen sehr stressigen Alltag und schafft es nicht immer, euch optimal zu ernähren, dann ist AG1 perfekt für euch. Es sind nämlich 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln in Pulverform, ja, das heißt ein Messlöffel AG1 in 250 Milliliter kaltes Wasser, 20 Sekunden schütteln und ihr seid sozusagen good to go. Wenn ihr das Ganze über unseren Link bestellt, www.athleticgreens.com/bestzeit, habt ihr den Vorteil, dass ihr dazu noch 5 praktische Travel Packs bekommt, die ihr easy irgendwie in einen Koffer oder in einen Rucksack mit reinschmeißen könnt. Ihr bekommt außerdem einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und eine sehr stylische Aufbewahrungsdose plus den Shaker. Das sind quasi die Goodies, die ihr über unseren Link bekommt, www.athleticgreens.com/bestzeit. Und damit auch schon Ende des Werbeblocks und ich würde sagen, wir gehen direkt rüber in unser wirklich ausführliches Gespräch mit Felix Weißhöfer, Geschäftsführer der Eventfirma der Challenge Rot. Ralf möchte noch eine Ergänzung hinzufügen.
Ja, vielleicht, um nochmal alle abzuholen. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten und Messages bekommen, ja. Auch hier von euch, ihr Lieben. Dafür herzlichen Dank. Ich war ja am vergangenen Wochenende beim Ironman in Hamburg. Wir haben einen Livestream gemacht. Es gab einen schrecklichen Unfall mit Todesfolge. Ich war unmittelbar in dieser Reihe der Motorräder, wo ein Motorrad diesen Unfall verursacht hat und der Motorradfahrer leider dort verstorben ist. Das hat uns natürlich sehr, sehr stark beschäftigt am Tag selber. Wir haben dann letztlich die Übertragung abgebrochen. Das beschäftigt uns seitdem intensivst und das hat uns eben auch dazu geführt, weil die Szenen ja doch sehr ineinander fließen und sehr viele von euch ja an den Dingen teilhaben, die wir sowohl im Laufbereich als auch im Triathlon-Bereich gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil das jetzt einfach nur so anklingen zu lassen und dann ein ganz anderes Gespräch zu führen, war mir jetzt wahnsinnig schwierig, also mir persönlich. Philipp, du warst ja logischerweise erstmal nur Außenbetrachter und nicht in Hamburg und nicht vor Ort. Aber du begibst dich halt bald zumindest in die Veranstaltung rein. Und ja. Das macht ja mit ganz vielen Leuten etwas, auch mit denen, die mit Triathlon gar nichts zu tun hatten.
Klar, ja, also die Art und Weise, wie man das natürlich jetzt erlebt hat in Hamburg, einfach aufgrund der Bilder, die es da drum gab, ist natürlich schon was, glaube ich, in der gesamten Ausdauersportszene erstmal so einen richtigen Schrecken, Entsetzen, wie auch immer, verursacht hat. Und deswegen brandaktuell ist für natürlich auch folgende Veranstaltungen, die jetzt ja demnächst anstehen. Challenge Rot steht vor der Tür. Und wie wir aus unserem Vorgespräch wissen, war Felix Telefon jetzt auch die letzten Tage sehr am Glühen, weil auch aus der Veranstalterseite oder von Veranstalterseite aus Hamburg, sprich der Ironman Corporation, wenig Infos zu holen waren. Wir werden ihn jetzt dazu holen und der wird da, wir werden erstmal in die Tiefe gehen, was braucht es, um ein so ein Event zu organisieren, was kann man da machen und leisten, um eben auch eine sichere Veranstaltung für alle Teilnehmer zu ermöglichen. Was sind da aber natürlich auch potenzielle Fallstricke? Diese ganze Motorradthematik werden wir besprechen und natürlich auch, wie er aus Veranstalter-Sicht vielleicht mit einer ähnlichen Situation umgehen würde. Wir sind da sehr froh, dass er sich so schnell da bereit erklärt hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, herzlich willkommen, Felix.
Ja, Felix, vielen Dank, dass du relativ kurzfristig ja für uns Zeit hast. In der Range laden wir immer Gäste ein. Also das ist unsere normale Vorgehensweise. Aber das ist ja das Schöne, dass Leute bereit sind, sehr schnell mit uns und mit unserer Community zu sprechen, wenn, so wie diese Woche, einfach ein bisschen anderes Thema ansteht, als das, was wir vielleicht normalerweise hier verhandeln und besprechen würden. Aber vielleicht erstmal für alle, die noch nicht von Rot gehört haben. Ich weiß es. Es können nur sehr, sehr wenige sein. Ja, es ist die Triathlon-Veranstaltung in Deutschland mit der größten Tradition. Felix erklärt uns gleich noch, warum das eine Familienaffäre ist. Und Felix, du hast ja also mindestens einmal dein eigenes Rennen schon bestritten. Ich glaube, es war zum Jubiläum. Wie ging es dir da als Sportler und wie war vor allen Dingen das Marathonlaufen hinten drauf, so nach dieser kleinen Vorbelastung vorher?
Ja, hallo erstmal. Da kann man bei mir eher vom Marathon gehen sprechen tatsächlich. Es war 2014. Ich habe einmal bei unserer Veranstaltung hier in Rot teilgenommen und zweimal in Wanaka, beim Challenge Wanaka in Neuseeland. War für mich eine sehr emotionale Geschichte, muss ich sagen, einfach mal das eigene Rennen aus Athletensicht sehen zu dürfen. Und zu deiner konkreten Frage, ich bin tatsächlich nicht mehr lange gelaufen, sondern viel gegangen, viel gewandert. Aber das habe ich von vornherein gewusst. Ich habe bis Samstag nach 23 Uhr ganz normal auf meinem Posten gestanden und die Arbeit erledigt und musste dann diesen Switch vollbringen, nachts irgendwie in eine Athletenrolle reinzufinden. Und das ist nicht ganz so einfach gewesen.
Ja, das glaube ich sofort. Ich kenne ja auch den einen oder anderen Veranstalter primär eher aus der Laufszene. Und ich kenne wenige, die tatsächlich ihr eigenes Rennen schon mal bestritten haben, weil man ja meistens doch sehr stark eingebunden ist in den Vorbereitungen und auch in der Umsetzung dann natürlich. Die Tage vorher sind ja meistens auch schon geprägt, glaube ich, von sehr langen Tagen, sehr wenig Schlaf. Also all das, was man sonst als Athlet versucht, eben genau gegenteilig zu meistern. Ich kann mir aber vorstellen, wie du es gerade selber gesagt hast, dass das natürlich für dich bestimmt auch nochmal neue Eindrücke gegeben hat, wie dein Event erlebbar ist, wie die Challenge Rot erlebbar ist. Weil natürlich du und dein Team selbstverständlich, ihr setzt natürlich wahnsinnig viel Gedanken da rein, ihr nehmt wahrscheinlich wahnsinnig viel Feedback auf, versucht das dann umzusetzen und jedes Jahr irgendwo, wenn es denn möglich ist, noch ein Stück besser zu machen. Aber wenn man selber das erste Mal gemacht hat und dann auch die Stimmung, die ja gerade euch in Rot ja auch extrem auszeichnet an der Strecke erlebt, das macht schon mal noch was mit einem, oder?
Ja, war tatsächlich so. Also der Punkt, der mich am meisten beeindruckt hat, war einfach die Kameradschaft draußen auf der Marathonstrecke dann tatsächlich. Wir waren ungefähr eine 5er-6er-Gruppe. Man hat sich dann kennengelernt, man hat sich ausgetauscht. Man hat auch tatsächlich tiefgründige Gespräche geführt da draußen am Kanal.
Entschuldigung, ihr sollt laufen. Ihr sollt da keinen Kaffeeplausch machen. Hallo.
Du, in der Region, wo ich unterwegs war, Ralf, da ging das gar nicht anders. Und es war wirklich schön zu sehen und man hat da einfach auch Menschen kennengelernt. Ich hatte auch die Zeit, mit unseren Helfern zu interagieren an den Versorgungsstellen. Viele von denen kenne ich ja auch und es war wirklich sehr emotional. Es war ein ganz, ganz toller Tag für mich, den ich sicherlich zu den drei Highlights in meinem Leben zählen werde, ganz sicher.
Wow. Wir kommen ja gleich nochmal auf diese ganzen Umstände, die ein Rennen mit sich bringt und so weiter und so weiter. Aber gerade aus der Perspektive, hast du auch deine Radstrecke nochmal anders kennengelernt oder hattest du die vorher schon zum Training abgefahren? Aber das ist was anderes als Rennen, ne? Das kann man nicht vergleichen. Ja.
Ja, also wenn du hier im Landkreis groß wirst, fängst du irgendwann mit Triathlon an, weil du gar keine andere Chance hast. Wie viele andere auch, bin ich aus der Leichtathletik gekommen. An den Wochenenden fährt man die Radstrecke ab. Also ganz, ganz oft oder auch Teile der Radstrecke. Von dem her kenne ich die Strecke an sich natürlich sehr gut. Ich kenne auch die Radstrecke sehr gut am Renntag selber, weil ich, seitdem ich 16 Jahre alt bin, auf einem Motorrad sitze und da draußen mit unterwegs bin. Seitdem ich Rennleiter bin, nochmal in einer ganz anderen Position. Früher war da mein Job, mein Vater war Sprecher. Wir haben dann mit Funkgeräten und Funkstrecken, weil damals gab es noch keine Handys, versucht, irgendwie Informationen nach Rot zu übermitteln, Zeitabstände zu geben. Das war damals meine Funktion als Heranwachsender, sage ich mal. Und in den letzten Jahrzehnten dann als Rennleiter mittlerweile einfach draußen zu sein, mich bei den Helfern zu bedanken, bei den Streckenposten, bei der Feuerwehr, bei der Polizei, alle, die sich da tummeln, bei unseren vielen, vielen Stimmungsnestern und den Organisationskomitees, die dahinter stehen. Und deswegen kenne ich natürlich die Strecke schon auch am Renntag. Aber als Athlet war ich doch total überrascht, wie anders das wirkt. Ich bin auch mit dem Motorrad schon den Solarer Berg hochgefahren. Als ich da ums Eck kam und diese Menschenmassen sah, als Athlet auf einem Fahrrad, eine gute Freundin hat am Anfang des Solarer Berges mit Sprühkreide draufgeschrieben, hat Felix, dein Berg, da sind mir die Tränen runtergelaufen. Wo ich immer noch emotional, das war so anders, das ist so tief gegangen, das war so schön, das war beeindruckend, das war überwältigend. Ich war tatsächlich froh, dass ich eine Sonnenbrille aufgehabt habe.
Ja, also Solarer Berg, auch für mich als, wie gesagt, Nicht-Triathlet und höchstens Part-Time-Radfahrer, würde ich mal sagen, ist das natürlich ein Begriff. Ich bin familiär ein bisschen vorbelastet, was Rot anbelangt. Wir haben es im Podcast hier schon ab und an erwähnt, der Onkel meiner Frau ist Sigi Ferstl und der ist bei euch ja schon vor vielen Jahren gestartet und war ja da noch, weil ich glaube eher so diese Triathlon-Pionierzeit damals, würde man fast sagen, in Deutschland. Insofern ist das mir auf jeden Fall ein Begriff und meiner Frau natürlich auch, weil die natürlich als Kinder damals, als die klein waren, war das natürlich immer fest eingeplanter Familienausflug und Solarer Berg natürlich auch anfeuern und deswegen kenne ich natürlich zumindest schon mal die ganzen Geschichten und Mythen, die sich da drum ranken und das macht es, glaube ich, schon extrem speziell. Viele, die hier zuhören, weiß ich nicht, ob ihr schon gestartet seid, aber ihr kennt die Stories mit Sicherheit. Wie ist das für euch so? Ist Solarer Berg, wenn man das ist natürlich ganz schwierig auf ein so großes und natürlich auch aufgrund der Sportarten vielseitiges Rennen, aber was überstrahlt so das alles, wenn man jetzt sagt, okay, Challenge Rot macht für mich aus? Was hört man am häufigsten als Organisator vielleicht? Ist es so Solarer Berg? Ich meine, euer Zieleinlauf ist ja auch total speziell mit dieser die aufgebauten Arena ist es, ne, glaube ich so. Das ist ja, glaube ich, auch ein absolutes Highlight für diejenigen, die ankommen. Gibt's da was man mehr hört als andere Sachen, die irgendwie rausstechen für die Teilnehmenden?
Also es ist spannend, Philipp, die Frage. Wenn ich jetzt mal Richtung Zeitungsberichte und Veröffentlichungen blicke, dann ist es, wenn die Zeitung ein Bild auswählt, meistens der Zieleinlauf des Topathleten oder der Topathletin. Aber wenn es nicht um diesen Zieleinlauf geht, wenn etwas Atmosphärisches gezeigt werden soll, dann ist es immer der Solarer Berg. Und wenn ich Gäste hier begrüße aus Asien, aus Tadschikistan, aus Argentinien und man dann fragt, hey, wie seid ihr denn auf Rot gekommen? Der Solarer Berg. Also es sind die Bilder des Solarer Berges, dieses Meer an Menschen, das dort steht und sich quasi teilt, wenn der Radfahrer hineinfährt und nach ihm wieder schließt. Da ist es der Solarer Berg. Für mich persönlich ist Solarer Berg natürlich ein Highlight, aber so emotional ist es bei mir der Schwimmstart morgens um 5, wenn die Sonne langsam rauskommt, wenn der Nebel noch auf dem Kanal steht, wenn die Musik erst sehr langsam anläuft und plötzlich an der Kanalende in Hilboldstein an einem Sonntagmorgen zu einer unchristlichen Zeit aus allen Ecken die Menschen kommen und es sich füllt und es wird gar nicht laut. Es ist eine sehr andächtige Stimmung da morgens, aber auch eine Stimmung, die extrem energiegeladen ist. Also das ist für mich so ein absolutes Highlight. Und was für mich auch ein Highlight ist, ist abends dann um 23 Uhr, wenn wir im Zielstadion stehen, es ist pickepacke voll, draußen stehen die Schlangen, sie kommen nicht mehr rein. Wir haben LED-Bildschirme, die dann auch in die Biergärten und so noch die Bilder aus dem Stadion übertragen. Die Helfer und die schon gefinischten Athleten sind auf den Tribünen, die Angehörigen. Und wir feiern die Helden des Tages und es wird dann neuerdings mit einer großartigen Lasershow gekrönt, früher mit einem Hochfeuerwerk, auf das wir jetzt aufgrund Nachhaltigkeitsthematiken, aber auch aufgrund der sehr trockenen Sommer einfach und einer nicht zu unterschätzenden Waldbrandgefahr verzichten. Das ist schon auch für mich so ein ganz toller Punkt, weil erstens viel Anspannung, viel Last, viel Sorge abfällt. Es sind jetzt alle Athleten da, sie sind sicher zurück. Man weiß dann, wie der Tag gelaufen ist. Und auf der anderen Seite kommt aber auch Stolz auf diese Region, auf 7500 Helfer, auf ein Team, das ja einfach jedes Jahr wahnsinnig toll performt. Ja, da ist auch viel Freude und auch viel Stolz dabei.
Man erkennt jetzt an deinen Schilderungen schon so ganz grob diese Vielschichtigkeit, die natürlich erstmal dieser Wettkampftag und dieser Wettbewerb mitbringt. Also das morgens da, das kann ich ja nachvollziehen, das hört sich auch alles romantisch an, aber es ist einfach zu früh, ja, um das mal ganz klar zu haben. Ja. Also für mich zu früh. Das sind natürlich schon so spezielle Momente, die natürlich auch Triathlon hat. Ich habe am Sonntagmorgen auch um 6 Uhr im Boot gesessen und fühlte mich da eigentlich noch sehr, sehr entspannt und sehr gut und habe mich total gefreut auf ein cooles Rennen. Da habe ich auf die Uhr geguckt, da stand dann 6:05. Da habe ich gesagt, was machst du hier schon? Ja, also viel zu früh. Ja. Also von daher, ich hab eine ganz spezielle Erinnerung an Rot, weil man verbindet ja immer so einzelne Momente tatsächlich mit bestimmten Events und mit bestimmten Rennen halt auch. Ich bin in einem Sommer mit meinen Mädels bei euch gewesen, als es so heiß war. Ich weiß nicht mehr, ob es 13 oder 14 war, aber sehr warm, sehr schwül. Auch mit einem Gewitter abends noch.
14,
genau. Und dann sind wir durchs Dorf gegangen, sehr spät. Und haben einfach nur die Leute, die es so gerade noch reingeschafft haben ins Ziel, da verfolgt. Ja. Und das sind Momente und auch Begegnungen mit diesen Leuten, die sind wirklich so speziell, weil ich mache das immer daran halt auch fest, wie zum Beispiel meine Kinder darauf reagiert haben, die das ja jetzt noch nicht so als Sportereignis und als wow, das ist das wichtigste Triathlon-Rennen, sondern die erleben den Moment, ja. Und die begreifen, dass das halt was ganz Spezielles ist, dass da so spät halt Menschen versuchen, irgendwie noch diese Ziellinie zu erreichen. Und ich werde auch nie vergessen, da war das Ziel schon zu, da kamen wir dann zurück von der Arena und sind eine Weile gegangen und das war dann sicher irgendwo in der Stadt schon. Da kam uns halt noch einer entgegen. Ja, und du weißt selber, der geht ja trotzdem zum Ziel, was soll er sonst machen? Ja, weil da sind seine Sachen, da sind seine Leute, was auch immer, ja. Und da sind mir ein bisschen die Tränen gekommen, weil du denkst, verfluchte Scheiße. Der war jetzt den ganzen Tag unterwegs, ja, und der gibt genauso wie die eine halbe Stunde eher da waren, ja, alles. Und der will jetzt da in dieses Ziel rein, ja. Aber eigentlich ist er zu spät, ja. Aber trotzdem ist das natürlich unfassbar, so lange da unterwegs zu sein, ja. Und meine Mädels sind dann ein Stückchen mitgegangen und mitgerannt mit dem und so. Das ist der Moment, den ich mit Rot verbinde. Das gibt sich ja ähnlich auch in einem anderen Stellen, aber das war so. Das ist so das Herz des Triathlons, ja, dass die Leute da einfach ins Ziel wollen, ja, egal, auch wenn es schon in An- und Abführung zu spät ist. Ja. Also das sind so Momente, die kann man natürlich auch bei einem Volkslauf erleben oder bei einem Marathon, wo Leute sehr, sehr spät dann reinkommen. Nur diese armen Menschen da, sag ich mal, die haben halt morgens auch um 6 Uhr angefangen zu schwimmen.
Absolut.
Und es war dann 23 Absolut. Uhr plus, ne?
Ja. Ralf, das ist auch immer die Sache. Wir haben verschiedene Punkte auf der Strecke, wo wir Athleten auch aktiv ansprechen und sagen, ihr seid jetzt über der Zeit. Wir müssen euch jetzt rausnehmen. Wir bieten auch einen Rückfahrservice an von diesem Punkt. Solltet ihr aber sagen, ihr wollt weitermachen, werden wir es euch auch nicht verbieten. Und selbstverständlich haben wir auch für diese Athletinnen und Athleten, die hinter der Zielzeit reinkommen, auch noch ein Finisher-Shirt und eine Medaille. Weil wer bin ich denn, es ihnen zu verwehren und dann diese Medaille zu nehmen und in den Müll zu schmeißen, um es mal sehr plastisch auszudrücken. Dieser Mensch, hat es nicht in der Zeit geschafft, ja, aber er verdient genauso unsere Anerkennung.
Absolut. Also das ist tatsächlich, glaube ich, halt trotzdem auch nochmal der Unterschied. Also wenn ich jetzt einen reinen Marathon sehe, ich war im Rahmen der BMW-Kampagne Run for Joy letztes Jahr auch nach dem, sag ich mal, klassischen Elite-Zieleinlauf in Berlin noch dort, weil wir hatten einen Startplatz verlost. Diejenige hat auch quasi einen Pacemaker zur Seite gestellt bekommen, der sie auf ihre Wunschzeit gezogen hat. Das war so im Bereich 4 Stunden 30, glaube ich. Und wenn man da steht, Ralf hat das schon oft dir erzählt, weil, wenn Ralf das in Berlin kommentiert, klar, kommentiert er vorne die Rennen, aber er sieht halt auch, was dann jenseits von 3 Stunden oft passiert. Und er hat, du hast oft schon gesagt, Ralf, ne, die glücklicheren Gesichter, die sind oft diejenigen, die 3 Stunden 30, 4 Stunden laufen, weil bei denen geht's natürlich immer auch irgendwo um die Zeit. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Auch eine 3:30 oder 4, das ist alles aller Ehren wert.
3:30
natürlich, selbstverständlich. Oder 4:30. Ja. Also, das will ich jetzt.
Felix, wir haben es noch nicht geschafft. Ich mach's jetzt gar nicht,
den Quatsch. Ich will die Leistung in keinster Weise schlecht reden. Nur, da ist irgendwie das Ankommen, auch wie du gerade gesagt hast, das Finishen, das Erlebnis mit anderen Menschen vielleicht zusammen ist, steht höher als das, was bei uns früher oft vorne, wo es um jede Sekunde gefightet wurde mit dem Messer zwischen den Zähnen. Und deswegen sieht man da, glaube ich, sehr viel mehr Lächeln beim über die Ziellinie laufen. Und nichtsdestotrotz, Zielschluss beim Marathon, ich weiß gar nicht, weißt du es auswendig, Ralf, in Berlin?
Ist unterschiedlich zwischen 6 und 7 Stunden,
wahrscheinlich.
Je nachdem, wie lange so
Strecken. Genau, ganz so spät war ich in Berlin noch nie da gestanden. Und wahrscheinlich gibt es da auch diese emotionalen Geschichten. Aber wenn ich mir halt vorstelle, in einer Langdistanz, ne, also dass du da dann irgendwie Start 6 Uhr schwimmen und dann bis tief in die Nacht, das ist halt
23:30 oder später.
Das ist für mich unvorstellbar einfach, wie man sich so lange quälen kann oder so lange Sport treiben kann. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen besonderer für diejenigen, die es dann halt gerade noch reinschaffen oder halt auch gerade nicht. Aber umso feiner finde ich den Zug sozusagen, auch wenn man dann natürlich irgendwo muss man einfach einen Cut setzen, ist ja ganz klar, dass man dann trotzdem diese Leute aus Veranstaltung sich gleich behandelt, so wie du gesagt hast, dass die trotzdem natürlich auch ihre Finisher-Medaille bekommen und ihr Shirt. Und ich glaube, das wird glaube ich, auch sehr wohlwollend, glaube ich, auch aufgenommen, weil das, ich weiß nicht, ob es überall gleich ist, aber ich finde das auf jeden Fall ein sehr feiner Schachzug.
Ist vielleicht nicht überall gleich, aber es bleibt ja eine Verantwortlichkeit, die ihr als Veranstalter ja logischerweise für jeden Starter habt, weil du hast das gesagt, du musst ja kontrollieren, dass jeder wieder irgendwo ist, wo es nachvollziehbar ist, dass jemand dort ist. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, ja, von den 30 Startnummern wissen wir nicht, wo die sind. Das ist ja fahrlässig. Das wäre ja höchst fahrlässig, ja.
Also die Athleten, die auch weitermachen, bleiben natürlich dann auch in unserem Überwachungsnetz mit drinnen von der Laufstrecke. Das ist ganz klar. Wir können jetzt sagen, macht, was ihr wollt. Wir sind jetzt rechtlich raus. Eure Startnummer ist quasi einkassiert. Ihr könnt aber jetzt tun, was ihr wollt. So einfach machen wir es uns da nicht, sondern da ist die Laufstrecke auch sehr dahinter. Die wissen, wo die Athletinnen sind. Heutzutage mit GPS und mit verschiedenen Tech-Möglichkeiten, die wir so einem Athleten dann mitgeben oder wo dann natürlich auch der Radfahrer so ein Device mit dran hat, dann sehen wir auch, wo die Athletinnen und Athleten sind und dass da eben nichts passiert. Aber es ist auch schon so, du kannst bei manchen Athleten sie gar nicht richtig zwingen, aufzuhören. Weil und Philipp, du hattest vorhin auch recht mit dem Vergleich zum Marathon. Der grundsätzliche Vergleich stimmt. Diese Menschen sind auf einer Journey. Und diese Journey hat nicht an dem Tag morgens begonnen, sondern oftmals ein Jahr, 1,5 Jahre, 2 Jahre vorher. Wir wissen nicht, welche Geschichten diese Menschen haben, waren vielleicht stark übergewichtig, haben sich ungesund ernährt und es hat Klick gemacht und dieser zu dem Zeitpunkt völlig irrsinnige Plan, einen Marathon zu laufen, eine Langdistanz zu finishen, ist entstanden und man hat sich dann akribisch vorbereitet. Also die Journey hat ja ein Jahr, 2 Jahre manchmal vorher begonnen und dann sind diese Gesichter, wie du gerade gesagt hast, und diese Emotionalität, die auch den ganzen Tag mitgetragen wird und auch gezeigt wird und die ja auch überhaupt nicht verfälscht sein kann in so einem Moment, klar, kann keiner mehr Schauspielern, ist ehrlich und ist authentisch und ist inspirierend, wie Ralf das gerade gesagt hat, für seine Mädels.
Wir kommen ja gleich noch dazu, was es bedeuten würde, so ein Rennen dann zu beenden. Ja, also welche Implikationen das für ein Gesamtrennen hat, weil das ja jetzt gerade im Nachgang von Hamburg eine eine sehr emotional geführte Diskussion. Sicher auch eine Diskussion, oft befeuert von Leuten, die noch nicht bei solchen Veranstaltungen waren, die sicher auch nicht den organisatorischen Gesamtrahmen auch nur ermessen können. Aber nimm uns mal mit, Streckendesign, ja, unter allen Aspekten. Du hast x Starter, die müssen irgendwo hin, auf eine Strecke, auf eine Straße, in einen Kanal, auf eine Marathon, auf einen Marathonkurs. Wie fängt deine Komposition so einer Strecke an? Weil ich erinnere nochmal, vor einigen Jahren habt ihr ja die Marathonstrecke komplett verändert und seid dann wieder davon weggegangen, zurück zu einer eher ursprünglichen Strecke.
Wie fängt das an, Ralf? Es geht oftmals tatsächlich los wie bei Wünsch dir was. Was wäre denn das Spektakulärste? Was wäre denn das Allertollste? Und das schaut man sich dann an. Und dann wird es sukzessive runtergebrochen. Was ist möglich? Wo bekommt man eine Genehmigung? Für was bekommt man auch keine Genehmigung? Was macht das mit den Zeiten? Was macht das auch mit schlechten Athleten? Wie ist die Versorgungssituation? Wo habe ich Festwasseranschlüsse? Wo habe ich Möglichkeiten der Entsorgung? Wo habe ich genügend Platz? Wo habe ich Parkplätze für 80 Helfer mitten in einem Wald, wo ich Athleten versorgen muss? Wie bekomme ich dort Kühlcontainer hin, wenn ich keinen Stromanschluss habe? Also das geht sehr, sehr, sehr tief runter, was man im ersten Moment immer gar nicht sieht. Wir hatten die Laufstrecke verändert, die ursprünglich fast nur am Kanal war, auf einem Kanalbetriebsweg, der gut zu laufen ist, der wirklich schön zu laufen ist, wo viele unserer Läufer und unserer Triathleten auch tatsächlich oft zum Training nutzen. Aber es war auch für viele Athleten sehr einsam, sehr eintönig. Und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen da was ändern. Wir haben gewusst, dass es auf die Zeit geht. Das heißt, wir werden eine schlechtere Zeit haben. Und dann hat die Abwägung stattgefunden, wollen wir das? Und dann haben wir festgestellt, ja, das Erlebnis für unsere Kunden ist wichtiger als Bestzeiten. Dann haben wir dieses Argument schon mal geklärt gehabt. Wir hatten eine Anfrage aus Büchenbach, von der Gemeinde Büchenbach, die war schon Jahre vorher so. Es war eine etwas flapsige Anfrage von der Lena, heute auch eine Freundin von mir, die gesagt hat, hey, könnt ihr nicht mal die Radstrecke durch Büchenbach laufen lassen? Da habe ich gesagt, das geht überhaupt gar nicht, weil wir in diesen Teilbereich des Landkreises gar nicht kommen. Und es war aber schön zu sehen, dass diese Gemeinde einfach Bock hat. Und ich habe mich an dieses Gespräch erinnert und habe dann zu Lena gesagt, Lena, aufgrund deiner flapsigen Aussage, die mir im Kopf geblieben ist, könnten wir mit der Laufstrecke kommen. Und die war dann total begeistert. Es kam dann sehr, sehr schnell zu einem Gespräch mit dem dortigen Bürgermeister, mit dem Ordnungsamt von Büchenbach, und dann haben wir gesagt, ja, das tun wir. Und wir haben dann die Marathonstrecke auf einen Rundenkurs aufgelegt, wo wir quasi zweimal zum Kanal raus und zweimal nach Büchenbach laufen. Jetzt muss man wissen, und der Philipp wird sich da sehr freuen, wenn er von Rot nach Büchenbach läuft, das ist ziemlich wellig und es geht ziemlich nach oben.
Okay.
In der Waldpassage. Ja,
das ist für so einen Teilzeitsportler, der vorher nicht Rad gefahren ist und geschwommen ist, natürlich Pillepalle. Ja, der ist ja jetzt schon im Trainingslager. Der ist ja im Trainingslager und macht schon Höhenmeter.
Aber ich glaube, wenn der Philipp das mit den anderen Streckenabschnitten vergleichen wird, wird er an meine Worte denken und wird mich vielleicht auch etwas hassen.
Ich bin sehr gespannt.
Und wir hatten dann aber nach diesem Jahr festgestellt, wir machen jedes Jahr Athletenumfragen, die Strecke ist so zu hart.
Okay.
Das ist too much, zweimal nach Büchenbach hoch ist schlecht. Das heißt, wir mussten jetzt Büchenbach mitteilen, dass wir ihnen einen Durchlauf wieder wegnehmen werden, was auch nicht einfach ist. Eine wahnsinnige Beteiligung der Bevölkerung dort, der lokalen Vereine, nicht nur bei Catering, sondern auch wirklich schöne Geschichten, wenn hier 50 Menschen aus dem Karnevalsverein stehen und jeder hat eine andere Landesflagge angezogen, ist komplett geschminkt, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu begrüßen. Ja. Also war echt schade, dieses Gespräch zu führen, aber war natürlich auch Verständnis da und die Büchenbacher geben auch weiterhin Gas, auch wenn wir heutzutage nur noch einmal durchlaufen. Und so haben wir dann über diesen Umweg Ralf, dass wir einfach nochmal die Strecke ändern mussten, zu der heutigen Strecke gefunden, die wir nach wie vor dem Hintergrund des schönen Laufens, relativ schnell, gute Untergründe, aber auch Zuschauerzuspruch, Erreichbarkeit, logistische Vereinbarkeit, logistische Versorgung. Wir haben alle 2 Kilometer eine Versorgungsstelle mit Vollausstattung, wow, also bis zu einer warmen Hühnerbrühe. Und diese Wärme kommt auch nicht von irgendwo her, sondern das muss geheizt werden. Wenn wir das nicht über Strom, dann über Gaskocher. Ja. Dieses Jahr werden wir mit Eis anfangen an der Lände. Wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, versuchen wir das dann auch sukzessive auf andere Stellen und im Idealfall auf alle Versorgungsstellen, 21 Stück, mit Minimum 60 Mann Besatzung, das muss man sich mal vorstellen, unterzubringen. Und das war jetzt das Beispiel der Laufstrecke. Die Radstrecke haben wir tatsächlich sehr wenig verändert. Da kam es zu Veränderungen, wenn massivste Baumaßnahmen, die über mehrere Jahre gegeben sind, vor der Tür stehen. Das ist die Anfahrt auf Heideck zum Beispiel gewesen, wo es wirklich eine massive Baumaßnahme gegeben hat, wir von der ursprünglichen Anfahrt auf Heideck weggegangen sind, dann über die Salboldsmühle gegangen sind. Das hat auch gut geklappt. Es war auch von den Zuschauern der Salboldsmühle echt schön. Aber wir hatten von der Salboldsmühle nach Heideck eine 90-Grad-Kurve drinnen, wo es immer wieder, und egal was wir getan haben, wie viele Helfer im Einsatz war, wie viele Polizisten im Einsatz war, ein Überschießen der Fahrbahn gegeben hat und eine unsanfte Landung im dortigen Mais- oder Getreidefeld. Und das haben wir einfach gesagt, da müssen wir zurück. Dieser Punkt muss wieder entnommen werden und sind jetzt wieder auf der ursprünglichen Strecke, die aber etwas kürzer ist als über Salboldsmühle. Und dann fangen wir an, okay, wo gibt es andere Punkte der Strecke, die wir so abändern können, dass wir jetzt diesen Kilometer wieder reinholen oder dass wir da einfach wieder einen Ausgleich schaffen. Und das versuchen wir dann und das haben wir Gott sei Dank bisher ohne Wendepunkt und Begegnungsverkehr geschafft, was tatsächlich einfach ein Problem ist, wie wir am letzten Wochenende sehen mussten. Und dieses Design wird aber tatsächlich auch jedes Jahr wieder auf die Prüfung gestellt. Nach der Veranstaltung kommen alle Beteiligten zusammen und mit einem ganz frischen Eindruck des Erlebten sprechen wir durch, was war gut, was war schlecht, was muss geändert werden. Vielleicht hat man aus dem Erlebten eine Idee, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben, die dann einfließt, weil nur dann haben wir ein ganzes Jahr Zeit, darüber zu gehen. Und man kann sich das nicht so vorstellen, dass man sagt, hey, am letzten Wochenende haben wir jetzt in Hamburg schreckliche Bilder gesehen, wir schmeißen jetzt hier alles um. Das ist logistisch überhaupt nicht möglich. Ein Verkehrskonzept der Genehmigungsbehörde bei uns im Landratsamt, das ist 100 Seiten. Da steht für jede Feuerwehr aus jedem Ortsteil die genaue Bemannungszeit einer jeden Barke. Mit wie viel Mann, wann müssen die aufziehen, wann können die abziehen, welche Aufgaben haben sie? Und so ein Ding lässt sich nicht mal in Wochen umschreiben, wenn man nur auf diesem Konzept oder an diesem Konzept arbeiten würde.
Du hast gerade schon gesagt, Sturzhäufigkeiten sind natürlich dann starke Indikatoren, logischerweise, weil es ist halt eine außergewöhnliche Belastung in einem Triathlon. Es ist halt nochmal anders, als wenn man nur ein Radrennen fahren würde. Auch bei den Radrennen im Age-Grouper-Bereich gibt es Probleme. Die gibt es auch im Profibereich, das muss man ja gar nicht diskutieren. Die Macht der Bilder ist ja etwas, was sehr, sehr stark ist, ja. Und die Emotionalität der Diskussionen, sowohl am Renntag am Sonntag als auch jetzt im Anschluss, ist ja ganz stark dadurch befeuert, dass es die Bilder von diesem Unfall gibt. Ja, das ist halt sehr, sehr stark. Aber ihr habt ja auch solche Bilder mal gehabt. Das ist alles glimpflich ausgegangen, als Jan Frodeno in einer Kurve gerade ausgefahren ist und in den Wald gefahren ist. Ja, so, da ist ja ganz leicht vorstellbar, dass er nicht zwischen zwei Bäumen zum Stehen kommt, sondern dass er mit 70 vor einen Baum fährt. Und da reden wir über ganz andere Dinge. Das heißt, es ist halt immanent bei den Geschwindigkeiten, bei dem, was da passiert. Es ist ein Rennen. Es ist potenziell gefährlich, ja, und dann muss man ja insgesamt nur überlegen, wie reduziere ich Gefahren, was sind Gefahrenstellen, wie kann ich darauf hinweisen, etc. Und in der Regel ist es ja so, ihr als Veranstalter kennt ja eure Stellen, ihr kennt ja die Problemzonen, wo sind Schlaglöcher, wo sind gefährliche Kurven, etc., etc. Darauf wird ja auch in dem Briefing für die Fahrerinnen und Fahrer, für die Profis und die Age-Grouper absolut und extrem hingewiesen. Aber ob das jetzt jeder auf einem Motorrad weiß, das ist halt schon mal eine andere Frage, ne? Weil das ist halt einer meiner Punkte. Ich habe zu oft erlebt, dass nicht jeder Motorradfahrer so firm ist, wie ein Triathlonrennen funktioniert. Ja, weil das eben eine spezielle Dynamik hat. Ja.
Das ist richtig. Also es waren jetzt viele, viele Punkte. Ich hoffe, ich bekomme sie zusammen. Ansonsten bitte nochmal nachhaken.
Ja, klar.
Den ersten Punkt, auf den ich eingehen möchte, wenn wir ein zu 100% sicheres Rennen haben wollen, dann werden wir keine Rennen haben. So ehrlich müssen wir alle sein. Es gibt kein Rennen in keiner Sportart, wo alle Eventualitäten ausgeschlossen werden können. So ehrlich müssen wir sein. Natürlich arbeitet jeder Veranstalter daran, Risiken so gut es geht auszuschließen, aber in Gänze können wir das nicht. Du hast das Beispiel genannt, wo der Jan Frodeno zu schnell war, die Kurve nicht mehr bekommen hat und in den Wald gefahren ist. Ein ausgebuffter Triathlet, ja, der wirklich Radfahren kann, auch ihm kann das passieren. Es kann aber auch einem 16-Stunden-Athleten passieren, der vielleicht auf der zweiten Radrunde ist und sehr, sehr müde ist, der sich vielleicht nicht richtig ernährt hat, nicht genügend getrunken hat, der vielleicht einen Hitzschlag hat. Es können medizinische Fälle eintreten, die dazu führen, dass ein Athlet nicht mehr so fährt oder läuft, wie er dies normal tun würde. Also diese Dinge können wir und kann kein Veranstalter tatsächlich ausschließen. Das ist uns bewusst, sage ich auch ganz ehrlich, das macht auch Angst. Und an jedes Jahr nach dem Rennen sind wir dankbar und wenn man spirituell ist, fließt auch da viel mit ein, dass nichts passiert ist. Das ist der eine Punkt. Da, wo die Verantwortung des Veranstalters schon mit reinkommt, ist, dass die Strecken so angeschaut werden müssen, dass möglichst alles ausgeschlossen wird. Und da ist es dann auch so, da umgebe ich mich sehr gerne mit dem Landratsamt und dessen Personal, die seit Jahrzehnten mit dabei sind, die diese Strecke kennen. Ich umgebe mich sehr gerne mit der Polizei hier in Roth, wo derjenige, der für unsere Strecke zuständig ist, seit 25 Jahren auf der gleichen Position ist, der ein absoluter Experte ist, weil wenn man denkt, man wüsste alles selber, da irrt man sehr schnell und je mehr Input kommt von außen, desto besser ist es. Also das so grundsätzlich mal zu der Strecke. Du hattest jetzt die Motorräder angesprochen, völlig richtig. Also wir sind eine Veranstaltung und mit wir meine ich eigentlich alle Triathlon-Veranstaltungen. Das ist jetzt nicht nur der Challenge Rot. Die sind auf freiwillige Helfer angewiesen, freiwillig auch im Motorradbereich. Wir können sehr dankbar sein, wenn Motorradfahrer sich freiwillig an diesem Tag um diese Uhrzeit, wir hatten es vorhin, zur Verfügung stellen und in einer nicht einfachen Situation fahren. Zwar nicht alleine, sondern sie haben hinten jemanden drauf. Das kann ein Fotograf sein, das kann aber auch jemand mit einer Kamera sein und der sich dann durch ein Feld bewegen muss, der vielleicht auch mit der Sportart Triathlon erstmal originär nichts zu tun hat und der auch die Regularien nicht kennt, wie Windschatten fahren und sonstige Dinge. Und da obliegt es einem jeden Veranstalter, diese Helfer zu briefen. Es ist zum Beispiel so, bei uns hat jetzt schon die erste Durchfahrt auf der Strecke mit allen Motorrädern, die an diesem Tag draußen sind, stattgefunden. Das machen wir extra nicht kurz vorm Rennen, sondern da fangen wir schon im Vorfeld an. Einfach, um auch den Motorradfahrern, die seit 20 Jahren hier mitfahren, zu zeigen, hier haben wir vor der Ortschaft XY jetzt plötzlich einen Fahrbahnteiler, der war noch nie da, passt auf. Hier haben wir einen neuen Straßenbelag. Und auch darauf wollte ich nochmal eingehen. Die Sicherheit der Strecke, gerade der Radstrecke bei uns in Roth, fängt im Grunde genommen am Abend vorher an. Wenn die Firma Hoffmann, ein ganz tolles Unternehmen, das uns seit 1984 der ersten Veranstaltung sponsert, unterstützt und drei Kehrmaschinen die ganze Nacht kreuz und quer über die Radstrecke fährt, damit keine Nägel, Sand, sonstige Geschichten auf dieser Strecke sind. Als wir das angefangen haben, jetzt auch schon bestimmt vor 15 Jahren, ist von einem aufs andere Jahr die Plattenhäufigkeit um 70% gesunken, wow, weil einfach dort nichts mehr liegt. Morgens ziehen die um, ich glaube, 5 Uhr ab. dann fahren verschiedene Fahrzeuge nochmal über die Strecke, auch hintereinander, um nochmal nachzuschauen. Ist Gott sei Dank noch nicht passiert, ein Anschlag stattgefunden, ist Sand auf die Straße geschmissen worden, ist Reißzwecken jetzt so kurz vorm Start. Dann fährt die Polizei nochmal ab. Alles noch außerhalb des Rennens. Dann ziehen wir die Posten auf. Dann kommt die Polizei mit den Bussen und setzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. Dann kommen die Feuerwehren dazu. Muss ich vorstellen, die Polizisten, die hier im Einsatz sind, kommen aus ganz Bayern. Die Feuerwehrler sind lokal, die können auch Fragen beantworten. Wie komme ich jetzt mit meinem Auto aufgrund der gesperrten Straße noch dahin, wo ich hin möchte? Das kann ein Feuerwehrmann, der aus Würzburg kommt und hier jetzt im Mittelfränkischen Rot im Einsatz ist, nicht beantworten. Und wenn das dann alles steht, erst dann geht's los. Zurück zu den Motorradfahrern, die sind, wie gesagt, die Strecken dann schon abgefahren. Das sind auch langjährige Mitarbeiter. Die Motorradfahrer, die neu dabei sind, werden mit unkritischeren Aufgaben betraut gemacht, damit sie sich einfach auch einarbeiten können für ein Rennen und mal mitfahren und einfach sehen, wie läuft denn so eine Renndynamik ab. Die haben auch zum Teil niemanden hinten drauf, sondern die sind dafür zuständig, einfach nochmal Augen draußen zu sein. Fährt irgendjemand in die Strecke ein, der das nicht darf? Bewegt sich jemand mit einem Rad einfach mal so mit, weil man jetzt sagt, toll trainieren kann auf einer vollgesperrten Strecke und die Versorgungsstellen in Anspruch nehmen kann? Passiert das und, gerade?
Und das klingt jetzt irgendwie weird, aber das passiert und ich weiß, dass es häufig passiert und nicht wenig passiert.
Richtig, ja. Ralf. Es sind auch tatsächlich oftmals Triathleten dabei, die sich einfach sagen, ach, ich weiß ja, die Strecke ist gesperrt, fahre ich jetzt einfach mal mit. Also da finden auch unschöne Dinge statt, ja. Und mit solchen Aufgaben betrauen wir dann die Motorradfahrer, die das erste Mal dabei sind, damit die das alles einmal kennenlernen. Und dann gehen wir natürlich am Samstag vorher in die Briefings. Da werden die Motorradfahrer gebrieft, es werden auch die Beifahrer mit gebrieft, es muss auch dafür unterschrieben werden und. Und dann können wir, und das sind wir wieder bei der Ausgangslage, einfach nur hoffen, dass nichts passiert. Dass es auch da, wie in Hamburg, eventuell zu einem medizinischen Notfall auch kommt. Man kann es nicht zu 100% ausschließen. Man kann alles dafür tun und muss dann feststellen, selbst dann kann immer noch was passieren.
Jetzt vielleicht mal für eine Frage, also ich sehe mich in dieser exklusiven Triathlon-Expertenrunde eher als Laie, deshalb stelle ich die Frage, die vielleicht trotzdem viele, die hier zuhören, auch nicht so direkt auf dem Schirm haben. Wenn wir jetzt von Motorrädern sprechen, vielleicht kann man das nochmal kurz eingruppieren, was für Motorräder sind da dabei, beziehungsweise auch im Unterschied zu Hamburg, was ist bei euch so an zahlenmäßig eingeplant für Rot, was war zum Beispiel in Hamburg eingeplant, wofür sind die da? Du hast schon gesagt, okay, Kamera, klar, ihr werdet auch live im BR übertragen, man braucht natürlich Kameramotorräder, das ist klar, man braucht wahrscheinlich Fotografen, für Presse, vielleicht auch für Partner der Veranstaltung, was haben wir sonst noch für Motorräder und was ist das für so eine Summe? Einfach nur, damit man mal eine Vorstellung bekommt, weil, also ich zum Beispiel, ja, wie gesagt, leider noch nie live bei einer Triathlon-Veranstaltung dieser Größenordnung dabei gewesen, habe da jetzt gar keine so konkrete Vorstellung und ich glaube, das geht sicherlich einigen so, die jetzt hier zuhören.
Philipp, sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, so in den letzten Jahren hatten wir immer um die 100 Motorradfahrer und Motorräder da draußen. Das ist eine schockierende hohe Zahl.
Nein, gar nicht schockierend. Ich hatte nur eher so mit 25 oder so vielleicht gerechnet, aber ja, ich habe gar keine Vorstellung gehabt.
Ja, möchte ich aber auch erklären und möchte dann in einem zweiten Schritt erklären, was wir Ende letzten Jahre, Anfang dieses Jahres schon beschlossen haben, um diese Situation auch zu ändern. Bei den Zahlen, weil du nach dem Vergleich mit Hamburg gefragt hast, da muss ich mich jetzt nur auf die Zahlen verlassen, die jetzt momentan kursieren in der Presse. Ich glaube, es war von 25 Motorrädern für Kampfrichter die Rede. Das sind bei uns schon mal 50. Also uns sind diese beiden Punkte, Sicherheit und Fairness, schon immer sehr wichtig. Und beim Drafting um Drafting vorzubeugen, bedingt es einfach, dass du draußen bist und kontrollierst. Das ist genauso, wie wenn in einer Innenstadt die Polizei nicht vorhanden ist. Da wird was passieren. Und je mehr Polizei auch da ist und eine gefühlte Sicherheit gegeben ist, wird weniger passieren. Also alleine da haben wir schon mal...
Lass mich da kurz eingreifen. Es ist ja nicht vergleichbar, die eine Strecke mit der anderen Strecke. Das heißt, man hat immer angepasst an das jeweilige Streckendesign eine Anzahl von Kampfrichtern. Ja, wenn ich jetzt eine gegenläufige Strecke habe, so wie in Hamburg, brauche ich tendenziell weniger Leute. Ja, weil ja zum Beispiel der Motorradfahrer mit dem Referee umdrehen kann und eine Strecke wieder abfahren kann. Bei euch ist ja eher ein Rundkurs, wo es halt diese Parts so nicht gibt oder nur in kleinen Teilen gibt. Da muss man halt wieder mehr haben. Also es variiert immer ein bisschen, aber es ist, Felix, korrigier mich, es ist immer der größte Teil der Motorräder sind Referees oder offizielle Motorräder. Also deshalb kommt einem diese Zahl 100 so irrsinnig groß vor. Einmal kurz mal so als Realitätsabgleich. Man hat eine Strecke von 90 Kilometern in Rot, jetzt in Hamburg auch, also zwei Runden. 100 dadurch geteilt, dann bist du bei einem Motorradfahrer auf 900 Metern. So, das ist die Theorie. Die Probleme entstehen da, wo mehrere Motorräder, Klammer auf, zu viele Motorräder an dieselbe Stelle wollen.
Ist richtig. Ich möchte noch einen Zusatz bringen, weil du gerade die Strecken angesprochen hast. Es ist trotzdem so, Ralf, dass wir im Vergleich zu allen anderen Veranstaltungen weltweit die höchste Anzahl an Kampfrichtern draußen haben. Das war tatsächlich auch schon immer so, wenn man auch mit Frankfurt vergleicht, Klagenfurt, andere große Veranstaltungen. Da zahlen wir auch mehr und gehen weit über das Regelwerk, das ja die DTU bei uns in Deutschland vorgibt, hinaus, die ja genau sagt, bis so und so viele Teilnehmer müssen so und so viele Referees draußen sein, ab so und so viele Teilnehmer. Also da sprengen wir alles, weil wir einfach sagen, das ist uns wichtig. Diese Fairness ist wichtig. Und das ist auch schon seit Jahrzehnten im Grunde so. Da sind wir auch sehr dankbar, dass das so gut funktioniert. Die anderen 50 Motorradfahrer mit verschiedenen Positionen hinten drauf im letzten Jahr waren tatsächlich vor allem Pressemotorräder. Wir haben auf der einen Seite die Live-Kameras, die dabei sind. Plus, und das darf man immer nicht ganz vergessen, du hast auch ein Motorrad mit einer Drohne auf der Strecke. Dieses Motorrad fährt aber nicht neben den ersten, sondern es sucht sich Punkte, hält an, lässt die Drohne fliegen, sitzt dann wieder auf und fährt dann wieder weiter. Und du hast auch Rüstmotorräder da draußen für die Kamerateams. Im Notfall, wenn eine Kamera nicht mehr funktioniert, wenn irgendwie Batterien benötigt werden, auch die bewegen sich mit, bewegen sich aber nicht bei den Topathleten vorne. Das ist so das eine. Dann haben wir immer noch Race Marshals, die von uns gestellt werden, die von uns kommen, die diese Situation einfach beobachten und bewachen und auch eingreifen sollen. Wenn sich solche Cluster bilden, wenn ganz, ganz viele Motorräder plötzlich auf einem Haufen sind, um das auch ein bisschen zu kontrollieren und aufzulösen, die auch für die Sicherheit nochmal zuständig sind, fährt noch irgendjemand auf die Strecke ein, obwohl das verboten ist oder wie auch immer. Und dann hast du tatsächlich sehr viele wir bekommen sehr viele Anfragen von Journalisten, die auf Motorräder möchten. Und da muss man auch unterscheiden. Du hast auf der einen Seite zum Beispiel das Triathlon-Magazin, da geht es um Rennberichterstattung. Das ist tatsächliche Medienarbeit, Pressearbeit. Dann hast du Fotografen. Die Fotografen sind aber auch wieder in verschiedene Kategorien fast einzuteilen. Du hast Fotografen von der DPA, Deutsche Presseagentur. Dieser Fotograf ist dazu da, für die Presse Bilder bereitzustellen. Fotografen von Getty Images, genau das Gleiche. Du hast Fotografen, die sich bei uns im Triathlon-Umfeld tummeln und die sehr, sehr gut sind und auch sehr erfahren sind, die zum Teil Magazinen Bilder zuliefern, aber auch dann Triathlon-Firmen Bilder verkaufen, die daraus Werbeanzeigen machen oder wie auch immer. Und du hast auch Fotografen, die diese Bilder an Topathletinnen, Topathleten weitergeben etc. Also da gibt's verschiedene Abstufungen auch. Dann hast du Pressevertreter oder zum Teil in Anführungszeichen. Da geht's um Blogs, da geht's um Instagram, da geht's um verschiedene Sachen mehr. Und da ist oder da hat sich auch die Frage gestellt: Wer muss wirklich auf die Strecke? Müssen Manager auf den Motorrädern sein und müssen Manager da mitfahren? Laut Regelwerk ist das eigentlich gar nicht erlaubt. Ja. Es gibt die Anfragen bei uns, Die Athletin ist jetzt nicht gestartet, hat sich gegen eine Stadt hier entschieden, aber wo auch gleich mitgesprochen wurde bei der Vertragsgestaltung, hey, aber der Manager kriegt dann auch ein Motorrad, weil er ist auch Fotograf und der will Bilder machen. Also das hat schon auch Auswüchse angenommen, die nicht mehr gehen und die nicht in Ordnung sind. Und solche Dinge, die wir auch grundsätzlich ablehnen, aber nach dem Beschluss, den wir Anfang des Jahres getroffen haben, Motorräder stark zu reduzieren, um die Fairness der Topathleten zu gewährleisten. Und damit einhergeht natürlich auch immer die Sicherheit. Das heißt also jetzt konkret, wir werden dieses Jahr 3 Kameramotorräder bei den Männern und 3 Kameramotorräder bei den Damen haben. Auch da ist uns die Parität und die Gleichbehandlung der Bilder Männer und Frauen extrem wichtig. Wir werden 4 spezielle Wettkampfrichter bei den Männern und 4 spezielle Wettkampfrichter bei den Frauen haben. Und das, da reden wir jetzt nur um die Topfelder Männer und Topfelder Frauen. Man darf sich jetzt aber nicht vorstellen, dass am ersten Athleten 4 Kampfrichter und 3 Live-Kameramotorräder fahren werden, sondern es ist ja immer so, du hast die Führung, Verfolgergruppe 1, Verfolgergruppe 2 und da werden die sich aufteilen. Ist auch jetzt schon gebrieft worden und in den schriftlichen Briefings, die zum Teil schon zugegangen sind, zum Teil noch zugehen, werden auch Verhaltensweisen. Wir wollen keine Bilder mehr neben dem Athleten, sondern die müssen versetzt und vor allem von hinten versetzt sein. Es sollen Long-Lens-Kameras eingesetzt werden, die dann von vorne auf die Athleten halten. Und der Ralf kann da technisch wesentlich mehr sagen als ich, weil ich in diesem Thema gar nicht so drinnen bin, weil dieses Thema auch tatsächlich meine Schwester betraut. Aber mir geht es um die generellen Verhaltensweisen. Wir wollen, dass versetzt nach hinten gefilmt wird. Wir wollen, dass die Kampfrichter durchfahren, sich die Situationen anschauen, aber die Kampfrichter nicht neben den Athleten bleiben. Die können durchfahren, dann kann angehalten werden, man kann von hinten wieder durchfahren, wenn ich der Kampfrichter der ersten Gruppe zum Beispiel bin, um einfach zu verhindern, dass sich dort Ansammlungen bilden. Fotografen etc. wollen wir explizit nicht mehr da vorne haben, um diese Clusterbildung zu vermeiden. Wir bieten Fotografen an, Motorräder zu nutzen, die von außen an die Strecke fahren, damit genügend Bilder auch gemacht werden können. Wir haben auch einen Fotografen draußen, der Bilder für alle macht und jeder kann die dann kostenlos nehmen. Und der ist natürlich ganz speziell geschult, weil natürlich soll auch der nicht neben den Kameramotorrädern oder neben den Athletinnen und Athleten, Topathleten fahren. Und dann haben wir auch noch Sicherheitspersonal gerade nach hinten, die das Ganze noch abblocken und diese Situation überwachen.
Ja, also da sieht man natürlich schon oder man ahnt schon diese widerstreitenden Interessen. Felix, ich weiß, dass du unfassbare Diskussionen geführt hast, nämlich natürlich mit den Leuten, denen du ein Mitfahren verwehrst in diesem Jahr. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil wir haben es ja mit einer Sportart zu tun, die sehr schnell wächst, die sehr schnell gewachsen ist, die natürlich auch in einem anderen, in eher nicht klassischen Medienkontext unterwegs ist, sondern die in einem modernen, sich entwickelnden Medienumfeld unterwegs ist. Sehr viel Social Media, sehr starke Orientierung der Athletinnen und Athleten im Top-Bereich in Richtung eigenes Medienmanagement, eigene Medienherstellung, Content und so weiter. Ja, Philipp, du kennst
die Zukunft.
Die Leute, ja, Simon Gehr, der auch bei dir unterwegs ist und so weiter, der sehr viel mit Triathleten unterwegs ist, der in Rennen unterwegs ist, der in Trainingslagern unterwegs ist und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die auf der einen Seite nachvollziehbar an dieser Professionalisierung des Sports als Gesamtes teilhaben und da auch wichtige Funktionen haben. Dann hast du natürlich noch was anderes. Du hast ja logischerweise auch noch eine Pressefreiheit. Das heißt, auch das musst du ja in irgendeiner Weise sicherstellen. Ja, weil es geht ja nicht nur darum, dass jemand einen Blog schreibt oder einen Artikel schreibt. Ich habe das gesagt, die Macht der Bilder ist schon eine große Geschichte. Ja, das kann von der Ästhetik, aber eben auch von der Dokumentation von bestimmten Situationen gehen. Weil ich muss euch das sicher nicht sagen, aber für euch zu Hause nochmal. Die Bilder sind natürlich jetzt zum Beispiel in Hamburg auch ein sehr wichtiger Teil der polizeilichen Ermittlungen. Ja, was war tatsächlich ursächlich, welche Umstände, wer hat Verantwortlichkeiten, wer hat keine und so weiter. Das sind dann wesentliche Punkte. Und natürlich gibt es Und das ist ja ein Problem. Gibt es ein Interesse daran, dass möglichst viele von diesen Medienschaffenden, die immer noch auf der Strecke sind, in Richtung der Spitzengruppe unterwegs sind? Ja, und Felix, du weißt es selber, wenn halt Jan Frodeno bei dir im Feld ist, reden wir nochmal über eine deutliche Steigerung des Interesses, weil das ist halt im Moment der dominierende Athlet unserer Generation, der das meiste Interesse auf sich vereint. Ja, und du hast in diesem Jahr ein sehr, sehr gutes Feld bei Männern und Frauen. Und du wirst ja tendenziell in beiden Gruppen eine Ansammlung von Interessen, sage ich mal, haben, die da sein wollen. Ja, weil natürlich möchte jeder Anne Haug gegen Laura Philipps sehen und natürlich möchte jeder neben Sebi Kienle herfahren, wie er versucht, da eine Spitzengruppe wieder einzuholen oder neben Patrick Lange herfahren. Natürlich ist es so, das weißt du, das weiß auch jeder, der da auf die Strecke geht, dass es da widerstreitende Interessen gibt und der Platz auf der Straße ist endlich. Und wenn du in die zweite Runde kommst und anfängst, Age-Grouper zu überholen, mit deutlich höheren Geschwindigkeiten, als dass die Age-Grouper in der Lage sind zu tun, dann entstehen Situationen. Dann entstehen schwierige Situationen, die es dann zu handeln gilt vor Ort. Und ich glaube, wir brauchen da, so wie im Profi-Radsport auch, ja, im Profi-Radsport für euch zu Hause, ist es so, es gibt einen Menschen in jedem Feld in einem Profirennen, der die Hoheit hat, jedes Begleitfahrzeug, und da reden wir ja oft dann noch von Autos, jeden Motorradfahrer, jedes Begleitfahrzeug zu kommandieren. Ja, weil wir haben es ja nicht mehr mit der Straßenverkehrsordnung zu tun, die ist ja in Teilen aufgehoben. Und das ist ein Problem, weil das verwechseln viele mit, ich bin jetzt der Cowboy auf der Prärie und kann machen, was ich will. Das ist eben nicht der Fall. So, und da sind ehemalige Profi-Radfahrerinnen und Radfahrer, die diese Funktion innehaben. Und es sind ausschließlich ehemalige Profi-Radfahrerinnen und Radfahrer. Warum? Weil die eben diese Dynamik in diesen Rennen lesen können. Ja, und die wissen eine Minute vorher, was passiert, weil sie die Strecke kennen und wissen, da kommt jetzt die Abfahrt mit den von dir, Felix, angesprochenen Kurven, 90 Grad Haarnadel und hohe Geschwindigkeiten, all diese Problempunkte, die auftreten können. Und die sagen dann so, jetzt hier keine Motorräder mehr. Ja, wenn ihr euch das mal vergegenwärtigt, die Bilder von Radrennen sehen anders aus als die von Triathlonrennen, weil beim Triathlon haben wir sehr oft die Situation, dass von der Seite die entsprechenden Ausschnitte dargestellt werden. Das gibt es beim Profiradrennen sehr, sehr selten. Ja, nur wenn es langsame Parts gibt oder wenn eine Strecke das hergibt. Ansonsten sind die Bilder von vorne oder von hinten in Gruppen drin. Ja, also das sind natürlich widerstreitende Interessen, die da entstehen. Ja, und ich habe das in den Diskussionen in den letzten Tagen, und die waren intensivst, ja, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, immer wieder gesagt, es ist nicht die schiere Zahl der Motorräder. Es ist das Interesse an bestimmten Personen und bestimmten Gruppen, die in diesem Rennen sind, die das Ganze schwierig machen. Ne, weil auch bei einem Marathon, Philipp, da sind schon auch eine Menge Motorräder unterwegs, weil du hast ja da auch Kameras, Fotografen und so weiter und so weiter. Da sind die Geschwindigkeiten halt da ganz anders und dadurch entsteht halt diese potenzielle Gefahr deutlich reduziert.
Ja, und also da vielleicht aus Marathonsicht, nicht, dass ich jetzt bislang schon mal in der Verlegenheit war, dass ich ganz vorne irgendwie mit Eliud Kipchoge gelaufen bin, aber man kennt das ja dann doch gut genug durch die Bilder oder weil man nah an Veranstaltern dran ist. Ein Hauptunterschied ist natürlich jetzt nicht, dass Hamburg eine kleine Stadt ist. Ich kenne die Radstrecke nicht. Ich habe natürlich jetzt auch im Zuge dessen viel nochmal nachgeguckt und angeschaut, wie diese Situation an diesem Damm da war. Du darfst doch nicht vergessen, wenn du es Berlin nimmst oder generell jeder Big City Marathon, wo irgendwo Profis im weitesten Sinne starten, dann sind das halt irgendwie Straßen. Die ganze Stadt ist gesperrt, oft vierspurig, ist natürlich sehr breit und eine Spitzengruppe von Eliud Kipchoge, da, ja, was hast du da? Da hast du drei Tempomacher und vielleicht noch drei Verrückte, die versuchen, mit ihm mitzulaufen. Und dann hast du eine Gruppe, die, ja, 7, 8 Leute sind. Da ist jetzt kein Problem, wenn da drei Motorräder drum sind. Und viel mehr ist es wahrscheinlich nicht. Du hast wahrscheinlich ein Führungsfahrzeug, wo die Uhr drauf ist, das fährt davor. Dann hast du ein bis vielleicht maximal zwei Kameramotorräder, die dabei sind. Wahrscheinlich nur eines, weil reicht ja für 7 Leute. Und dann vielleicht noch eins, wo Management drauf ist. Kann man auch drüber diskutieren. Ist laut Reglement eigentlich auch verboten im Marathon genauso.
Ja, also Philipp, ich glaube, du hast
mehr
schon
Motorräder.
Mehr.
Fahrradfahrer
also,
hast du halt auch viele. Das darf man nicht vergessen. Das geht natürlich
so,
da.
Ich würde erst mal sagen, da sind auf jeden Fall zwei TV-Kameramotorräder.
Ja.
Dann hast du den Renndirektor, der in der Regel, Christoph Kopp, leider verstorben. Mhm. Ja, denken wir noch mal kurz dran. Ist immer auf dem Motorrad unterwegs gewesen. Der gehört da übrigens auch hin, weil der ja eben auch solche Funktionen wahrgenommen hat, dass er Leuten gesagt hat, jetzt halt mal Abstand und so weiter. Auch da, du kennst die Begehrlichkeiten. Ja, da will der Trainer dabei sein, da will der Manager dabei sein. Ja, kann ich nicht auf dem Motorrad mitfahren? Eigentlich auch
haben
verboten.
Haben sie aber oft auch im Führungsfahrzeug Coaching, dann mit drin, weil da ist ja dann, da wo die Uhr drauf ist, hast du ja theoretisch trotzdem Platz für vier Personen. Du hast einen Fahrer, du hast einen, der die Uhr bedient und die Zwischenzeit nimmt und hast noch zwei Plätze frei. Die kannst du da oft noch mit reinpacken. Und wenn es dann wäre, dass der sich mal zurückfällt.
Ja. Dann hast du noch Fotografen. Ja, also
Fotografen,
das summiert sich schnell auf. Ja, aber du hast erstmal recht. Bei den großen City-Marathons ist es da vorne mit einer zweispurigen Straße easy zu handeln.
Die Geschwindigkeit ist nicht so wie auf einer Radstrecke. Das ist natürlich auch ein erheblicher Unterschied. Du kannst viel mit Fahrrädern abdecken im Zweifelsfall, weil Elliot rennt, ich sage jetzt mal roundabout 20 km/h, lass jetzt 21 sein für Weltrekord-Pace. Das ist natürlich ein ganz anderer Bereich, wie wenn wir jetzt hier im Top-Triathlon-Weltklasse-Bereich auf dem Rad unterwegs sind. Das geht gar nicht anders, als dass du das mit Motorrädern coverst. Aber war vielleicht ein Punkt, den Felix vorher auch kurz angesprochen hatte. Also, das ist natürlich Segen und Fluch zugleich. Ich habe Triathlon als Außenstehender wirklich immer schon bewundert in Form von, weil natürlich kann man sagen, ja, Triathlon ist Nischensport. Weiß ich nicht, ob das so ist. Natürlich vielleicht von der absoluten Teilnehmerzahl. Ja, zu den absoluten Teilnehmerzahlen Marathon Deutschland, wenn ich da jetzt einen Vergleich ziehen würde. Aber in Sachen Professionalisierung, in Sachen Vermarktung, und das ist nicht zuletzt auch aufgrund von vielleicht viel früheren Social Media Stars, sage ich jetzt mal. Ne? Du hast halt sehr viele deutsche Protagonisten jetzt in den letzten Jahren gehabt oder immer noch. Der findet jetzt irgendwo langsam wahrscheinlich auch ein Staffelwechsel statt, aber du hast einen Frodo, du hast einen Sebi Kinde, du hast einen Patrick Lange und so weiter, natürlich auch bei den Frauen Anne Haug, Laura Philipp und so weiter und so fort. Die haben alle relativ große Insta-Accounts, weil es eine große Fanbase gibt, die sich für diesen Content interessiert, sowohl Trainings-Content, aber auch spektakuläre Bilder. Und diese Bilder bekommst du halt oft bei diesen Rennen. Egal, ob es ein Drohnenshot ist oder weil halt jemand da ist, der mal, am Anfang ging das ja mal wirklich nur mit Handys los, diese Sachen bereitstellst, hast du halt relativ kostengünstig, in Anführungszeichen, über diese, ich sag auch Botschafter dieses Sports letztlich ja auch, eine krasse Verbreitung bekommen, gerade auf Social Media Präsenz. Inzwischen ja auch Richtung, wenn wir jetzt Lionel Sanders mal als Beispiel nehmen, gibt es bestimmt andere auch, die da gut sind, aber auch dem seinen YouTube-Stuff ist gut. Das ist wirklich gut. Er erklärt auch viel. Es ist eine Mischung aus Entertainment, aus Wissensvermittlung, aus coolen Insights, und das ist Werbung für den Sport. Deswegen ist es natürlich schwierig zu sagen, wo ziehst du da jetzt die Grenze? Also auch als Veranstalter, lässt du dem das noch zu oder dem nicht? Und natürlich haben die Leute, das hast du vorher gesagt, Ralf, die verstehen sich heute natürlich auch ein bisschen als eigene Medienbrand, was ja aber dem Sport auch wieder zugutekommt am Ende des Tages. Also es ist eine schwierige Gemengelage. Die sind interessant, oder der Content ist interessant für Brands, die ziehst du auch wieder in den Triathlon-Sport rein, die gehen auch wieder auf Veranstaltungen. Es ist ja schon irgendwo eigentlich ein geschlossener Kreis, wo für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation ist, wenn viele coole Bilder und Footage rausgehen, auf welche Art und Weise auch immer. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich vollkommen richtig, sagt Felix ja auch, die Sicherheit aller Teilnehmer, nicht nur der Profis, aller Teilnehmer, muss natürlich oberste Priorität haben. Und da eine Abwägung immer zu treffen, wen lässt du noch zu, wen lässt du nicht zu? Wenn du dem Topstar zusagst, er darf seinen Medienmann mitnehmen, dann musst du es vielleicht dem anderen auch sagen, sonst musst du damit rechnen, dass er zurückzieht oder wie auch immer. Das ist natürlich eine echt schwierige Gemengelage. Da möchte ich nicht in der Entscheidung sein, das dann immer auch durchdrücken zu müssen oder dann irgendwie sagen, so oder so. Und deswegen eher die Frage an euch, weil ich kenne die Strecke in Hamburg nicht. Ich habe die Bilder gesehen oder Teile der Bilder gesehen. Es sah für mich als Außenstehender sehr eng aus und habe dann festgestellt, das ist ja der Abschnitt gewesen, wo jetzt, das war ja nicht One-Way, sondern das war ja dann, wo man sich entgegenfährt. Ist das üblich? Also es geht gar nicht darum, jetzt irgendjemandem schwarzen Peter zuzuschieben, weil es wurde ja offensichtlich von irgendjemandem genehmigt, auch von einer Behörde oder sowas, aber ab wo ist, hat man da keinen so, also ich denke, Felix wird ja so ein Feeling haben, das haben wir jetzt ja, glaube ich, sehr rausgehört, wie sehr und wie intensiv er und sein Team sich damit beschäftigen, auch potenzielle Gefahrenstellen zu entschärfen, die man auch vielleicht schon lange kennt, die man vielleicht aber auch als solche identifiziert und dann ein Neudesign der Strecke extra noch in Kauf nimmt. Offensichtlich muss ja der Abschnitt in Hamburg irgendjemand, also eigentlich mehrere Parteien gedacht haben, dass es fein ist, so wie es ist, oder? Weil sonst hätte man, oder auch die Anzahl der Motorräder muss ja wahrscheinlich eingeschätzt worden sein, dass das fein ist, so wie es ist. Sonst hätte man das ja wahrscheinlich nicht so umgesetzt, schätze ich mal.
also ich möchte jetzt nicht, dass Felix in eine Position gerät, dass er da Hamburg oder Ironman basht, weil...
Nee, das will ich explizit nicht, aber halt eine neutrale Bewertung der Sache vielleicht. Deshalb, so.
Lass mich das ruhig übernehmen, weil ich da völlig frei bin, ja. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es gegenläufige Strecken gibt. Das gibt es immer wieder bei Triathlon-Veranstaltungen. Das ist natürlich abhängig davon, wie breit ist eine Straße. Ja. Die Straße, die jetzt da an diesem Damm an der Elbe entlang führt und wo der Unfall passiert ist, ist keine besonders kleine Straße. Es ist eine normale, zweispurige Straße, wo immer wieder bei Triathlon-Veranstaltungen gegenläufiger Verkehr herrscht. Das ist erstmal Fakt. Die Problematik der Häufung von Motorrädern ist auf jeden Fall da gewesen. Und für mich waren da auch sicher zu viele Motorräder aufeinander, weil wenn immer irgendwas passiert, ja, und man muss ja auch mal darüber nachdenken, was ist denn eigentlich, wenn hier Ausweichbewegungen stattfinden, wenn hier Bremsmanöver stattfinden etc., dann muss man versuchen, diese Situation zu antizipieren. Wir hatten ja schon eine nicht unähnliche Situation bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in St. George, wo sich Andi Dreiz, Profi-Triathlet aus Deutschland, ganz in der Nähe von Roth zu Hause, startet dieses Jahr auch in Roth, schwerst verletzt hat, weil es eine Kettenreaktion gegeben hat. Es hat halt eine Bremsaktion gegeben in einer Reihe von Motorrädern. Und ihr kennt das alle, wenn gebremst wird, ja, jeder hat seine Verzögerungszeit, ja. Und dann hat der Achte halt richtig reingehalten und dann war Andreas Dreiz dahinter. Man bremst halt langsamer mit einem Rad als mit einem Motorrad, das ist nun mal so. Und da war sicher Tempo 80, es ging bergrunter in eine Senke hinein in der Stadt. Und dann ist er da hinten draufgefahren. Er hatte keine Chance und hatte schwerste Verletzungen. Oberschenkel, Oberkörper etc. Seine Karriere stand lange auf der Kippe. Auch der hat wahnsinnig Glück gehabt in der Situation. Das heißt, du musst ja solche Sachen auch antizipieren. Letztlich sind es menschliche Fehler, aber menschliche Fehler passieren. Die passieren auf Autobahnen, die passieren auf Straßen in der Stadt und die passieren natürlich auch bei solchen Rennen. Weil das sind ja dieselben Menschen. Das sind ja nicht plötzlich andere Menschen, die auf einem Triathlonrad sitzen. Die haben aber nochmal die körperliche Anstrengung, die Anspannung, ja, vielleicht andere Aufmerksamkeit. Es muss gar nicht geringere Aufmerksamkeit haben, es ist einfach eine andere Aufmerksamkeit, ja, weil du unmittelbar das Erlebnis auf der Straße hast. Ich habe eigentlich andere Positionen an der Strecke in Hamburg als kritisch gesehen. Enge Kurven, enge Turns, Stellen mit schlechtem Bodenbelag, teilweise Baustellen, wo durchgefahren werden musste. Da wurde darauf hingewiesen im Briefing. Alles in Ordnung. Ja, aber die habe ich als kritisch gesehen, weil auch da die Geschwindigkeit auf der Strecke insgesamt hoch ist. Und nochmal, wenn die Profis in die Age-Group-Felder hineinkommen, dann fahren die Profis 50, 60 und die Age-Grouper fahren 30. So, das ist die gleiche Problematik, die du auf der Autobahn auf einer Baustelle hast. Wenn du da mit 120 durchfährst und die anderen fahren 80, dann ist das viel zu schnell, weil jeder Fehler dann sofort Konsequenzen hat. Und das ist so eine Situation gewesen. Ich glaube nicht, dass man diese Situation grundsätzlich wegschaffen kann durch Sicherheitsmaßnahmen. Man kann sie nur versuchen zu minimieren. Ja, weil es ist potenziell gefährlich. Felix hat es gesagt. Man wird die sicherste Strecke der Welt nie bauen können. Ja, es sei denn, man ist dann halt wie in Daytona, wo ja auch Triathlonrennen im vergangenen Jahren stattgefunden haben, auf einer Schleife und fährt Runden. Ja, aber wenn ich Triathlon zu den Menschen bringen will, in Städte bringen will, in Landkreise bringen will, in die Gegend rausbringen will und natürlich auch, wenn ich versuchen will, 2000, 3000 Athleten gleichzeitig auf einem Rennen zu haben, dann muss ich eine entsprechende Ausdehnung haben, weil wenn ich irgendwo kleinere Runden fahre, die vielleicht besser designt sind, kann ich natürlich nur sehr, sehr viel weniger Menschen dort haben oder ich muss sehr viel länger diese Strecken sperren. Ja, das sind viele Punkte, die da zusammenspielen. Die Strecke und der Verlauf da am Deich war für mich jetzt nicht potenziell besonders gefährlich. Ja, es ist, diese Gegenläufigkeit hat eine Problematik, weil Ne? Der eine fährt mit 50 in die eine Richtung, der andere mit 35 in die andere. Ja, das kann man alles regeln. Das ist ja auch geregelt durch ein Regelwerk. Wo darf ich überholen, etc.? Man darf die Mittellinie nicht überfahren. Das gilt für Motorradfahrer wie für Fahrradfahrer. Bei den Athletinnen und Athleten folgt die Disqualifikation, wenn du über die Mittellinie fährst, und zwar sofort. Ja. Aber was ist mit Ausweichmanövern? Vor dir überholt einer. Du bist mit dem Motorrad dahinter. Du musst die Wellenbewegung machen. Du kannst ja nicht da reinfahren. Ja, und schon bist du ein Stück auf der anderen Seite und dann hast du halt noch einen Ausleger daneben und so weiter. Da entstehen dann halt Situationen. Ja, und es hat vorher schon Situationen gegeben. Ja, Frodo, ja, also Jan Frodeno ist fast von einem Kameramotorrad abgeräumt worden in einer Kurve. Der spätere Drittplatzierte, Christian Hogenhaut, ist fast von einem Polizeimotorrad. Ich schwöre euch, dieser Polizist, der da drauf war, der hatte gar keine Vorstellung über die Geschwindigkeit von Profi-Triathleten. Ja, auf einer geraden Strecke hat er den fast in den Graben gefahren. Ja, das war eine Situation, die wir gesehen haben. Ich habe da draußen noch viel mehr Situationen gesehen. Engstellen, Kurven, Schlaglöcher und so weiter. Ja, und du machst teilweise die Augen zu, das ist so. Ja, und das ist nicht nur jetzt der Ironman Hamburg gewesen. Das ist bei ganz vielen Stellen so, weil Felix, du weißt selber, wenn die Leute ermüdet sind, zweite Runde, da wird auch in der dritten Reihe überholt. Ja, und die gucken sich nicht um, die haben auch keinen Rückspiegel, ja, die fahren. Oder versuchen halt, ihre Trinkflaschen hinter der Sattelposition zu kriegen. Die sind nicht mehr in der Lage, das Ding komplett gerade zu halten. Da fahren die Wellen vor dir. Ja, aber du musst ausweichen. Du kannst ja nicht Leute einfach umfahren. Oder es kommt zu Bremsmanövern. Situationen wird es, so wie im Straßenverkehr auch, immer geben. Ja, das heißt, die hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben. Aber trotzdem haben wir ja jetzt auch schon sehr viele Dinge diskutiert, wie man das auf jeden Fall sicherer machen kann und besser machen kann und mehr Bewusstsein erzeugen kann, damit man die Zahl solcher schlimmen und tragischen und schrecklichen Unfälle reduziert. Das ist das Ziel.
Aber dann ja die Frage jetzt von mir auch natürlich, ich weiß nicht, ob Felix das jetzt sagen kann, oder dass ich will ihn nicht in eine Position bringen, dass es so wirkt, als ob seine Aussage als Kritik an Ironman verstanden wird. Dann ja aber die nächste Situation. Ich habe mich natürlich befasst, wir folgen uns gegenseitig vielen von diesen Triathleten. Deswegen habe ich natürlich sehr viel, unabhängig von dem, was in den Medien stand, natürlich auch gesehen, was teilweise in Stories auf Instagram oder wo auch immer veröffentlicht wurde, wo sich ja doch sehr viele Leute auch zu Wort geäußert haben und nicht zuletzt auch kritisiert haben, dass das Rennen nicht abgebrochen wurde. Frodeno habe ich irgendein Zitat gesehen, was du gerade gesagt hast, Ralf, auch mit zu viele Motorräder, zu eng, er war in kritischen Situationen. Es gab einige Triathleten, die Profis, die gesagt haben, ihnen wurde nur irgendwie mitgeteilt oder haben irgendwie auf der Strecke mitbekommen. Es gab einen Unfall, aber wussten nicht, dass da ein Mensch zu Tode gekommen ist. Und das haben viele kritisiert und sich selber auch, ich weiß gar nicht, ob es Franz Löschke war oder bei wem ich es gelesen habe, der gesagt hat, er fühlt sich so beschissen, dass er dieses Rennen beendet hat, wohl wissentlich, dass dieser Vorfall passiert ist. Weil wenn er das gewusst hätte, hätte er einfach, glaube ich, also hätten er und auch einige andere wohl, glaube ich, das Rennen vorzeitig beendet, weil sie es einfach pietätlos gefunden hätten, so um sportliche Belange da noch zu fighten sozusagen. Aber, und das ist jetzt das andere, der Aspekt, den ich jetzt nicht bewerten kann, weil ich habe maximal vielleicht eine sportliche Ansicht dazu. Der andere Punkt ist natürlich, geht das denn überhaupt so einfach? Das können wir jetzt ja mal losgelöst von dem Thema Hamburg machen. Also wir wollen natürlich um Gottes Willen nicht irgendwas hier, Bad Vibes orakeln, aber ist das denn als Veranstaltung überhaupt möglich?
Wir können ja Felix da auch auf einer ganz anderen Ebene noch abholen, weil das ist vielleicht in unserer Community hier nicht so bekannt. Aber Felix, wir beide haben Montag telefoniert und wir haben ja schon darüber gesprochen. Ihr habt ja die Situation auch schon gehabt. Ja, mit einem Todesfall beim Schwimmen. Ja, das heißt, du weißt, wie die Situation ist und wie schwer die Situation für einen Veranstalter dann ist, solche Abwägungen treffen zu müssen.
Ist richtig. Bevor wir auf das Thema eingehen, möchte ich allerdings noch kurz ein anderes Thema mit reinbringen, das momentan nicht nur hier, aber auch draußen überhaupt keine Beachtung findet, und da geht es mir jetzt auch nicht um Bashing, aber dieses Thema gehört sich angesprochen. Wir reden jetzt momentan nur zu dem Thema Sicherheit, was auch aufgrund dieses schrecklichen Vorfalls völlig normal ist, und diese Diskussion gehört auch geführt. Abgesehen von der Frage, war diese Strecke jetzt sicher oder unsicher, gibt es eine zweite Frage, die momentan nicht betrachtet wird. Diese Strecke war absolut nicht dafür ausgelegt, ein faires Rennen zu haben. Und diese Frage haben wir bisher weder in der Community noch sonst wo diskutiert. Das, was da stattgefunden hat, war ein Rennen, das keinerlei sportliche Wertigkeit hatte. Und das ist jetzt kein Angriff auf Ironman oder auf Hamburg, aber ich möchte das einfach nur mal ins Gespräch mitbringen. Weil das, was da stattgefunden hat, zum Teil die Spitzengruppe alle mit einer erwarteten Endzeit unter 4 Stunden, das funktioniert so nicht. Also auch Jan Frodeno hat es angesprochen, das war völlig irregulär. Und wir müssen, glaube ich, zwei Sachen betrachten. Wir als Veranstalter, und das sage ich jetzt ganz generell, geht es um die Sicherheit, es geht aber auch um faire Zustände. Wenn die Strecke wir als Veranstalter nicht für faire Zustände sorgen können, haben wir ein Problem. Der Topathlet verlässt sich auf uns oder die Topathletin. Die Topathletin und der Topathlet hat keinen Bock drauf, dass es danach heißt, deine Zeit hast du hingedraftet. Das schaffst du normalerweise nie. Die müssen sich auch auf uns verlassen. Und das ist auch ein Punkt, über den wir noch reden müssen. Wie schaffen wir es, dass es nicht nur sicher ist, aber auch fair? Also, und das ist.
Und das war ja ein wesentlicher Punkt eurer Reduktion, ne? weil ihr ja 100%. Diese Tendenz gesehen habt und auch gesehen habt, dass es zunehmend schwieriger wird, aus einer zweiten Gruppe, wo weniger Motorräder, weniger Medieninteresse ist, überhaupt in die Nähe auch nur der ersten Gruppe zu kommen, weil eine Gesamtdynamik entsteht. Philipp, wir haben schon oft darüber diskutiert, was es ausmacht, wenn jemand vor einem herläuft. Ja, und nur um den Luftwiderstand zu brechen. Ja, wir reden ja hier über eine Potenzierung, weil die Geschwindigkeiten höher sind. Ja, das kann man sich sehr schnell vorstellen. Und der Hintergrund eurer Diskussion, Felix in Roth, war ja, Mensch, wir schaffen da gerade keine fairen Bedingungen für alle. Richtig. Deshalb müssen wir einfach weniger Fahrzeuge auf der Strecke haben, die praktisch einen gemeinsamen Cordon bilden, der sich durch die Gegend bewegt.
Richtig. Und das waren die Bilder, die ich da gesehen habe am letzten Sonntag. Das war einfach verheerend. Wesentlich mehr Motorräder als Athletinnen oder Athleten in dem Fall. Und das war völlig irregulär. Und das ist auch ein Problem. Wir wollen als Sportart ernst genommen werden. Wir wollen wahrgenommen werden. Aber wir müssen auch die Voraussetzung schaffen, alle gemeinsam, dass wir überhaupt den Sport fair durchführen können. Und das war absolut nicht gegeben. Das ist aber auch nochmal ein anderes Kapitel. Zu der ursprünglichen Frage Rennabbruch. Auch zu der Frage, wir hatten das auch schon erlebt. Also es hat in Roth in all den Jahren, nächstes Jahr werden wir 40 Jahre, 3 Todesfälle gegeben. Alle 3 Todesfälle aus dem Staffelbereich Schwimmen. Und eigentlich auch immer die traurige Geschichte eines Herzversagens. Warum wurde in Roth nicht über Rennabbruch diskutiert oder warum ist es nicht so hochgekommen? Hast du völlig vorhin zu Recht gesagt, Ralf, es war das erste Mal in der Triathlon-Geschichte, dass wir live am Fernsehen so furchtbare Bilder sehen mussten. Und das ist diese Macht der Bilder. Wenn beim Schwimmen was passiert, und das ist natürlich genauso schlimm, eine andere Familie verliert ihr Familienmitglied. Das ist keine Wertung. Aber wenn die Kamera nicht drauf gerichtet ist, ist dieser Schock und diese Emotionalität nicht so gegeben wie bei diesen fürchterlichen Bildern, die wir live gesehen haben. Und da inkludiere ich mich. Ich war auch völlig geschockt und sprachlos, als ich diese Bilder gesehen habe. Warum haben wir das Rennen nicht abgebrochen? Es geht auf der einen Seite, also gefühlt, vom Zuschauen her geht es eigentlich um Pietät und Emotionalität. Und dann heißt sofort, okay, das Rennen muss abgebrochen werden. Aber so einfach ist es eigentlich nicht. Oder einfach nicht. Wir müssen als Veranstalter einen kühlen Kopf bewahren, obwohl uns das genauso schwer fällt wie allen anderen, und sagen, okay, die Sicherheit ist an erster Stelle. Und die Sicherheit, und das ist auch völlig korrekt, wie die Kollegen in Hamburg sich da verhandelt haben, wird nicht besser, indem wir völlig unkontrolliertes Rennen beenden und abbrechen und wir tausende Athleten an tausenden Stellen des Rennens stehen haben. Ja, was machen wir denn mit denen? Wir können gar nicht so schnell so viele Busse und LKWs bereitstellen, um die Athletinnen und Athleten und deren Räder und Equipment zurückzubringen. In Roth ist es so, dafür gibt es Notfallpläne, da geht es vor allem um Unwetterabbruch. dass alle VIP-Busse, Pressebusse, Zuschauer-Shuttlebusse sofort alle abbrechen und die Arbeit einstellen und zu verschiedenen Punkten auf der Strecke fahren, um die Athleten dann quasi zurückzubringen. Sollte es zu so einem, ich nenne es jetzt mal, akuten Rennabbruch führen. Also die Sicherheit ist wesentlich mehr gegeben, zum Beispiel dann zu sagen, okay, das Rennen muss abgebrochen werden, aber wir lassen die Athletinnen und Athleten in die Wechselzone 2 kommen, aber niemand mehr rauslaufen. Dann haben wir sie an einem sicheren Ort, wo wir BRK, also Bayerisches Rotes Kreuz Mitarbeiter, wo wir Essen, Getränke und wo wir genügend Personal haben, vor Ort ist. Dann macht es Sinn. Ich muss sagen, ich hätte dieses Rennen auch nicht abgebrochen. Es ist schlimmer, weil diese Bilder sichtbar waren. Es war auch das Rennen zum Teil betroffen aufgrund der Situation, dass diese Stelle ja auch abgesperrt war, dass dort Rettungsmaßnahmen liefen, dass das umgangen, umfahren werden musste. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, die Entscheidung war dahingehend richtig, dass ich nicht völlig unkontrolliert tausende Menschen auf den Strecken draußen habe und ich dann auch nicht weiß, wie ich die reinbringe. Ich glaube, diese Gefährdung im Nachhinein betrachtet wäre größer gewesen.
Vielleicht Anschlussfrage dazu gleich noch, weil also, da kann aber auch Ralf was dazu sagen, auch Außenwahrnehmung meinerseits. Es gab ja zwei Übertragungen, soweit ich da auf dem Laufenden war. Ja, es gab die Übertragung der Sportschau und es gab die eigene Übertragung auf YouTube, soweit ich das weiß. Die Sportschau hat sich dann ja entschlossen, kann vielleicht Ralf auch noch mehr dazu sagen, die Übertragung einzustellen. Während hingegen der Veranstalter den Livestream nicht eingestellt hat. Und da gab es ja durchaus viele, auch wenn man da sich ein bisschen in der Community umgelesen hat, die natürlich gewissen Unmut darüber vielleicht auch in der Kommentarfunktion auf YouTube geäußert haben. Die Folge oder die Konsequenz der Veranstalter war einfach, die Kommentare auszustellen und die Übertragung weiterzuführen. Wie ist das so? Also ich weiß nicht, wie würdet ihr beide das so sehen? Es sind ja zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Klar, gut, das eine ist öffentlich-rechtlich, das andere ist der eigene Stream der Veranstaltung. Weiß nicht, Ralf, vielleicht du ja näher dran gewesen, auch letztlich durch den Stream.
Ja, also ich kann euch ja nochmal mitnehmen, wie für uns der Ablauf war. Also erstmal, ich habe das ja ganz zu Anfang schon gesagt, ich war halt relativ nah hinter diesem Unfall. Ja, in der Reihe, die ihr auch alle in den Videos gesehen habt, war natürlich auch mein Kameramann, weil wir haben ja die Live-Übertragung da gemacht und ich bin halt mit meinem Motorrad technisch gelinkt zu diesem Kameramann. Dann kamen halt schon Diskussionen und die schlagen jetzt relativ hart halt auch auf Jan Frodeno ein. Von wegen, warum hat er nicht angehalten und erste Hilfe geleistet? Ja, da habe ich an verschiedenen Stellen schon gesagt, es war Glück im Unglück, dass dort unmittelbar Sanitäter waren. Und ich war noch im Rollen hin zu der Unfallstelle, da waren schon mindestens ein Sanitäter, aber ich meine sogar mehrere schon an der Unfallstelle. Also da jetzt den Fahrern und den Profis Vorwürfe in die Richtung unterlassene Hilfeleistung zu machen, ist perfide. Warum haben wir uns dann letztlich entschieden, die Übertragung abzubrechen? Das war ja auch deutlich nach dem Unfall, weil wir natürlich auch erstmal gedacht haben, hoffentlich geht es nicht schlimm aus. Ja, der Eindruck war heftig. Ihr habt das live gesehen. Ich habe natürlich das unmittelbar dort gesehen. Ja, der Eindruck war erstmal heftig. Wir wissen alle, dass oftmals der erste Eindruck schlimmer sein kann oder weniger schlimm sein kann. Aber es ist wahnsinnig schwer zu beurteilen, weil das kann eigentlich nur ein Notarzt. Der kann beurteilen, ist die Situation potenziell lebensgefährlich oder ist das eine Verletzung, die zwar schwerer, leichter, mittel, wie auch immer ist. Das konnte überhaupt niemand beurteilen, der da vorbeigerollt ist. Dann bin ich ja wieder an die Strecke gekommen nach der Beendigung der ersten Runde und dann war die Strecke schon gesperrt. Also wir durften da als Motorradfahrer gar nicht mehr entlang und die Athletinnen und Athleten mussten ja zu Fuß diesen Umweg über den Deich oben nehmen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir die Nachricht bekommen, es gibt zwei Verletzte. Die sind teilweise erheblich verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, aber ansprechbar und nicht in Lebensgefahr. Ist eine andere Dimension. Solche Verletzungen, Felix, gibt's bei jedem Rennen leider, ja, dass Leute stürzen, sich Sachen brechen, wie auch immer. Das kommt leider vor. Dann habe ich da angehalten und der Hubschrauber war noch auf der Straße. Da fing es bei mir an zu tickern, weil ich leider schon häufiger solche Unfälle erleben musste. Da weiß ich, da stimmt was nicht. Und dann bin ich halt da zu den Sanitätern, zu den Einsatzkräften gegangen. Da war ja Polizei, Notärzte etc. etc. Und dann hat mir gleich jemand gesagt, der Motorradfahrer hat es leider nicht geschafft. Das war jetzt erstmal Hörensagen, ja, weil wer war das? Und dann habe ich mich halt bemüht, jemanden zu finden, der sprechfähig ist. Ja, weil das ist meine Aufgabe als Journalist, das zu klären. Und dann habe ich ja diesen Polizeieinsatzleiter, dessen Aufgabe genau das nämlich auch ist, gefunden, habe mit dem vorher ein Vorgespräch geführt, habe gesagt, wie ist die Situation? Er hat mich informiert. Daraufhin habe ich dann mit meiner Sendeleitung gesprochen, ja, also mit meinem Redakteur. Und wir waren uns da, wir haben gar nicht diskutiert. Wir waren sofort total einig, dass wir jetzt keine Live-Berichterstattung mehr weitermachen können, weil was sollen denn Sebastian Kienle und mein Kollege Sebastian Ried, was sollen die denn weiter erzählen? Was soll ich denn von der Strecke berichten weiter? Welche Tonlage soll denn das haben? Welche Emotionalität soll denn das haben? Ja, also wir haben das für uns ausgeschlossen. Und deshalb habe ich ja dann das Interview mit dem Einsatzleiter dort geführt und unmittelbar danach, weil er das dann ja auch öffentlich gemacht hat, was für eine Tragweite diese Situation hatte, unsere Berichterstattung abgebrochen. Und ich glaube, das ist völlig richtig, das zu tun. In der Einschätzung, Rennen abbrechen oder nicht, bin ich bei Felix. Ich glaube auch, dass es so viele andere Dimensionen hat, die schwierig sind. Ob man das Profirennen neutralisiert und die halt erstmal in Ruhe reinfahren lässt oder, das kann man sicher alles diskutieren. Nochmal, wir sind an einem Renntag mit einem sehr, sehr schweren Unfall. Alle sind in einer emotionalen Situation, mehr oder weniger unmittelbar an der Stelle gewesen und wissen, was dort war oder nicht war. Da kann man nicht von ausgehen, dass es da eine rationale, reflektierte Betrachtung wie jetzt einige Tage danach oder wie selbst Stunden später gegeben hat. Ja, und auch die Forderung an die Profis zu sagen, ihr hättet da das Rennen beenden müssen. Ja, also damit ist ja zum Beispiel Jan Alt auch konfrontiert worden, ist total, total falsch. Ja, die sind in einem Rennen, die sind in einer außergewöhnlichen mentalen Situation, in einer außergewöhnlichen körperlichen Situation. Die Spitzengruppe hat das natürlich mitbekommen, weil das war ja unmittelbar neben denen, ja. Und dann sind die erstmal in ihrem Rennen drin und fahren weiter. Auch das nochmal. Jeder von denen hat schon Stürze miterlebt, sei es im Profifeld selber oder an der Seite. Ja, ich selber habe Stürze auf Mallorca in einem Rennen, wo Leute in einer Abfahrt geradeaus einfach runtergefahren sind. Da war dann auch der Notarzt und so weiter. Da weiß dann auch niemand, was da los ist. Ja, klar, wenn in einem Basketballspiel jemand tödlich verunglückt oder in einem Fußballspiel jemand tödlich verunglückt, dann wird das abgebrochen. Das ist, glaube ich, auch richtig. Aber hier ist es ein bisschen anders aufgrund der Komplexität und der Größe des Ereignisses, weil man eine Menge anderer Fragen halt aufwirft, die nicht so ohne weiteres unter sicheren Aspekten zu beantworten sind.
Vielleicht, Philipp, ich würde dann vielleicht eingehen noch auf deine Frage zu dem Livestream von Ironman.
Genau, das wollte ich noch kurz, das wollte ich jetzt nicht Ralf zumuten vielleicht, oder ich weiß nicht, ob Ralf dazu was sagen kann.
Aber das, Felix, also gerne. Ich habe das ja auch nur mitbekommen, also erstmal zu den Voraussetzungen. Wir haben dann ja auch keine Bilder weitergemacht. Die Ironman Motorradkamera ist ja genauso wie unsere Motorradkamera dann nicht im Feld hinterhergefahren. Wir haben auch keine weiteren Bilder gehabt. Die haben trotzdem weitergemacht. Es gibt einen Punkt, da geht es halt für mich überhaupt nicht. Nach meinen Informationen waren die Kommentatoren, die übrigens nicht in Hamburg waren, sondern woanders, nicht berechtigt, über diesen Fall zu sprechen, weil sie eine Direktive bekommen haben. Das ist für uns unvorstellbar im öffentlich-rechtlichen System. Man muss aber sehen, das ist ja ein letztlich firmeneigener Stream von Ironman oder von der World Triathlon Corporation. Das ist die Ursprungsfirma in den USA gewesen. Das geht nicht. Punkt.
Also möchte ich gerne ein, Felix, ja? Möchte ich einen Ralf beipflichten. Ich kann auch das von ihm Gesagte über die Direktive bestätigen, weil ich, als ich diesen für mich skandalösen, pietätlosen, geschmacklosen und auch völlig unprofessionellen Stream dann angeschaltet habe, ich habe eine WhatsApp geschrieben an einen der Gäste, der dort mitmoderiert hat, und habe geschrieben, wisst ihr eigentlich, was gerade passiert ist? Wisst ihr, was das deutsche Fernsehen gerade gezeigt hat? Wisst ihr, dass das eingestellt wurde? Ist euch das bewusst? Ja, es ist uns bewusst, aber wir haben eine Direktive und irgendwann wird Ironman sich mit einem Statement melden. Und dann wurde fröhlich weiter gescherzt. What a beautiful day. What a fantastic race. Look at the athletes. Also das war so geschmacklos, dass mir die Worte gefehlt haben. Das muss ich einfach sagen. Das war eine absolute Sex.
Unfassbar.
Ja, und da wird es halt schwierig, ja. Und das ist halt sicher immer auch dann irgendwann eine persönliche Frage, wie verarbeite ich Situationen, wie gehe ich mit Trauer, mit Todesfällen etc. um. Da hat jeder sicher eine andere Messlatte und eine andere Sicht darauf. Aber ich würde immer empfehlen, also jetzt über diese Diskussion, ja, was jetzt die Profis hätten machen sollen und so weiter und so weiter. Ich finde, man muss auch eine andere Sichtweise respektieren. Ja, das muss man schon machen. Ja, und man muss einfach unterschiedliche emotionale Lagen respektieren und diskutieren. Ja, und sich austauschen darüber und nicht Urteile fällen über andere. Ja, weil das ist so moralisch, ja, der erhobene Zeigefinger, die sich selbst moralisch erheben über andere und sagen, ja, aber die hätten doch das und das müssen. Das sagt man immer schnell, aber nochmal, es ist eine Ausnahmesituation, es ist eine Extremsituation, und ich wünsche jedem und jeder, dass er nie in so eine Situation kommt, solche Unfälle miterleben zu müssen. Da ist nichts lustig, da ist überhaupt nichts irgendwie, da ist auch nichts rational, und da ist auch gar nichts überlegt und das muss so und so sein, ja, sondern hofft einfach, dass ihr nie in sowas verwickelt werdet. Das ist das Einzige, was ich jedem wünschen kann. Aber für euch, Felix, ihr könnt euch dem nicht entziehen als Veranstalter. Das ist ja deine Lage. Ich will nicht sagen Problem, aber das ist deine Lage. Du kannst nicht sagen, nee, da wird schon nichts passieren bei mir. Ja? Du musst es vorher denken. Du hast es schon erleben müssen. Ja, das ist die Verantwortlichkeit, die man dann eben wahrnehmen muss. Ja, und die ist in so einer Situation maximal schwer. Ja, und ich möchte da mit keinem von euch tauschen. Und ihr wisst alle, dass ihr diese Verantwortlichkeit habt, ja. Und natürlich schlägst du abends ein Kreuz, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn alle heile, ja, oder mit kleinen Blessuren zu Hause sind. Das ist doch vollkommen klar. Ja?
Das ist richtig. Es ist auch tatsächlich für uns jetzt keine einfache Zeit seit diesem Vorkommnis. Wir sind in den Endvorbereitungen. Die LKWs stehen bereits da. Die Stapler sind geliefert. Die Gitter sind zum größten Teil schon da. Ab nächste Woche Montag geht's mit Stadionaufbau und Zelten los. Und diese Woche ging's tatsächlich zu 80% um diesen schrecklichen Vorfall in Hamburg. Und nicht um meine eigentliche Arbeit, um die ich mich jetzt eigentlich kümmern möchte und will und auf die ich mich auch freuen will. Auch bei mir ist die Stimmung getrübt. Das Team, als es hier am Montag reingekommen ist, war tief betroffen ob dieser Bilder. Und da muss man auch reagieren. Und es ist auch völlig klar, dass da jetzt ganz viele Medienanfragen kommen. Es führt zum Teil ein bisschen dazu, dass ich auch sauer bin. So ehrlich möchte ich auch sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich kommunizieren muss, weil andere es nicht tun. In dem Fall Ironman. Das ist aber tatsächlich auch ein strukturelles Problem, weil sie nicht dürfen, weil alles von USA kommt. Dann rufen Hamburger Zeitungen mich an. Und in diese Situation will ich nicht. Das steht mir auch gar nicht zu. Ich muss auch zu 90% sagen, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht in der Lage war, weil ich die Fakten überhaupt nicht kenne. Aber da muss ich sagen, da muss sich auch was ändern bei Ironman. Es ist zum Teil so, dass aufgrund, und ich nehme jetzt diesen Vorfall vom Sonntag explizit raus bei der Betrachtung, aber wir kommen hier ganz schnell in Sippenhaft auch, alle Veranstalter in Deutschland, wenn Ironman wieder einen Fehler macht. Und das sind vor allem strukturelle Fehler. Was ich damit sagen will, ist, ich werfe überhaupt nicht einen Oliver Schiek vor, den ich sehr schätze und in dessen Haut ich nicht zeigen.
Der Verantwortliche für Ironman in Deutschland.
Ja. Ja. Hm. Ich möchte auch in seine Haut nicht stecken, ganz ehrlich. Die strukturellen Probleme kommen von den USA. Das sind die Vorgaben. Es ist Angst in dieser Organisation. Es ist Angst, etwas Falsches zu machen. Das wird nur nicht ausgesprochen. Das sind Dinge, die müssen sich ändern. Und diese Fragen müssen auch gestellt werden. Und es ist keine schöne Situation, in der wir uns wieder befinden. Wie gesagt, ich spreche jetzt explizit nicht über diesen schrecklichen Todesfall oder den Umgang damit, sondern es hat angefangen, Absage Dresden und sonstige Geschichten. Es ist nicht gut, was hier stattfindet. Und es sind viele andere Veranstalter in Deutschland, die einen grandiosen Job tun, die auch drunter leiden. Was möchte ich damit sagen? Nicht nur wir haben am Montagmorgen Anrufe von den Genehmigungsbehörden und den Polizeistationen bekommen, sondern auch andere Veranstalter. Wir sind hier eine professionelle Organisation. Wir können damit umgehen. Wir haben auch tolles Personal und tolle Kollegen, die das mit abfedern können. Aber das können viele Vereinsveranstaltungen nicht. Und diese Fragen werden jetzt auch dort gestellt. Und das ist eine Gefahr für den Triathlonsport. Und das ist das, was mich jetzt tatsächlich auch in den letzten Tagen bedrückt hat und auch zum Teil verärgert.
Also da geht es ja auch nicht nur um Triathlon, da geht es um jedes Radrennen, da geht es um jede Laufveranstaltung, absolut, die Straßensperrungen impliziert. Ja. Und das ist ja so. Ihr habt ein System, ein Netzwerk, eine professionelle Struktur, ja auch aufgrund der Kapazitäten, der wirtschaftlichen, der strukturellen
und
natürlich auch der auch der Historie, natürlich, ja. So, jetzt bin ich ein kleiner Verein und habe meine Triathlon-Veranstaltung einmal im Jahr und davon finanziere ich 50% meines Vereinsbudgets. Die haben doch genauso die Anrufe vom Polizei und vom Ordnungsamt bekommen und von der Stadt. Genau. Kann sowas bei euch auch, ihr habt doch da auch so eine Engstelle und da kommt doch auch der Verkehr entgegen und so. Und es ist in Deutschland schon wahnsinnig schwer, überhaupt Genehmigungen zu kriegen. Du weißt selber, wie oft du in Gemeindeämtern und Häusern und Rathäusern ein- und ausgegangen bist, um deine Strecke so zu haben, wie du sie hast und um die Hilfe zu haben und um das Backing zu haben. Und wenn sich politisch was ändert oder handelnde Personen sich ändern, bist du wieder unterwegs, ja? Das muss ich dir nicht sagen. Du bist aber ein Profi. Du hast nicht nur deine Familie, du hast deine Firma, du hast eine Struktur. Kleine Vereine machen das ehrenamtlich.
Genau.
Ja.
Und das ist eine riesengroße Bedrohung für unseren kompletten Sport. Und das ist das, was ich momentan sehe, was mich umtreibt und was mich zum Teil auch nicht schlafen lässt. Weil wenn dieses Vereinsterben, das wir zum Teil jetzt schon sehen, aus verschiedenen Gründen, wir kommen noch aus der Corona-Pandemie. Das Ding ist für uns als Veranstalter noch lange nicht rum, weil einfach diese Jahre nicht einfach waren und dort auch Schulden aufgelaufen sind. Das muss man mal so sehen. Das versuchen wir gerade zu verdauen. Wir als Veranstalter müssen diese enormen Preissteigerungen in der Eventbranche verdauen, irgendwie umlegen, irgendwie so hindeichseln, dass wir nicht alles auf die Athletinnen und Athleten abwälzen müssen. Da sind wir auch noch drin. Und jetzt kommt nochmal so ein Schlag. Also es ist für viele, die sich ehrenamtlich für den Sport engagieren, die das neben ihrem Job und ihrer Familie machen. Ich kann es verstehen, wenn viele sagen, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Und da muss ich sagen, Ironman als Marktführer, nochmals, um das ganz klipp und klar zu machen, ist kein Vorwurf an die Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze hier in Deutschland, sondern direkt an Tempered, direkt an Messig, dass so viel schiefgelaufen in den letzten Jahren, kommunikativ, organisatorisch, das Ding ist ausgelutscht, es ist personell abgebaut, es gibt keinen Verantwortlichen mehr für Pressearbeit in Deutschland, den gibt es nicht mehr. Diese Stelle wurde nie mehr besetzt. Ja, dann kann ich auch keine Antworten geben. Das ist hochgradig unprofessionell und es muss oben an der Führungsspitze von Ironman angebracht werden, dass sich endlich was ändern muss, weil sonst haben wir als Sportart ein Problem und es leiden auch viele drunter, die erstmal mit Ironman auf den ersten Blick nichts zu tun haben, aber die genauso jetzt wie wir Anrufe von den Ordnungsämtern, von den Genehmigungsbehörden und von den Polizeistationen bekommen.
Vielleicht noch als Ergänzung, Messick ist Andrew Messick, der CEO von Ironman oder von der World Triathlon Corporation. Das sind sicher schwierige Zeiten, aber ich glaube, wenn wir irgendwas daraus ziehen können, dann ist es diese intensive Diskussion. Ja, die Profiathleten sind ja selbst längst unterwegs. Patrick Lange hat eine Diskussion auf seinem Instagram-Account angestoßen. Da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele gute Punkte gesammelt, die er weitergeben wird an Ironman und dahinter legen wird.
Die Initiativen sind klasse. Die sind super wichtig und die sind auch lösungsorientiert. Das Problem, das wir momentan in Deutschland haben, dass auf der anderen Seite vom Tisch niemand sitzt. Mhm. Es sitzt kein Oliver Schiek am anderen Ende des Tisches, weil er das nicht darf. Mhm. Und das ist unser Problem. Ja. Wir können uns hier in Deutschland den Mund fusselig reden. Und ihr merkt, dass ich jetzt emotional werde, weil das nicht jetzt ein Problem ist, das jetzt gerade am letzten Wochenende entstanden ist, sondern das ist seit Jahren der Fall. Ja. Es sitzt niemand am anderen Ende des Tisches von Ironman. Wenn ich jetzt eingeladen werde von der DTU und die Initiative ist richtig und wichtig, dass wir uns im Umfeld der WTS-Veranstaltung in Hamburg an einen Tisch setzen, die großen Player des Triathlons, um darüber zu sprechen. Wenn Ironman nicht am Tisch sitzt, und das ist nur Messick, weil das so zentralistisch aufgebaut ist, dieses System, dass am Ende nur er entscheidet und niemand von seinen Mitarbeitern darf noch was, dann brauchen wir uns nicht an den Tisch setzen, sondern können wir uns alle den Mund fusselig reden. Der Druck muss jetzt aufgebaut werden, dass Ironman herabsteigt und sich an diesen Tisch setzt und auf Augenhöhe mit der Triathlon-Szene im Allgemeinen diskutiert und das dann auch mitnimmt.
Also Felix, ganz ehrlich, ich habe ein ganz eigenes, persönliches Interesse, dass das nicht erst beim WTC-Triathlon in Hamburg passiert, weil das ist Mitte Juli und zwei Wochen nach dem Ironman in Frankfurt.
Ah ja.
Und da fahren wir wieder mit den Motorrädern durch die Gegend und da haben wir wieder Situationen, weil die potenziellen Punkte haben wir ja alle. Ne? Also verstehst du, ich möchte gerne, dass das noch vorher gehandelt wird. Gehandelt wird, nicht diskutiert wird, sondern gehandelt wird.
Ja. Ralf, das funktioniert mit dem System Ironman, so wie es jetzt dasteht, nicht. Wir werden keine Ansprechpartner geben. Sind wir uns doch mal ganz ehrlich, Ralf. Wirst du was erreichen, wenn du bei der Zentrale in Deutschland anrufst? Nein, wirst du nicht. Die werden sich auf keine einzige Aussage hinreißen lassen, weil sie sonst gefeuert werden.
Sie dürfen sie nicht.
Sie werden gefeuert. Ja. Olli Schiek, wenn was gesagt hätte am Sonntag, wäre er gefeuert worden. Und so ehrlich muss man auch mal sein. Wir müssen den Olli Schiek auch schützen. Das ist kein schlechter Mensch. Und wenn jetzt auf ihn eingebügelt wird, ist das völlig falsch. Und da stelle ich mich auch vor, Olli. Aber er kann es nicht. Das Problem ist, wir haben keine Ansprechpartner. Und das, was du gesagt hast mit Frankfurt, ist völlig richtig. Aber es wird nicht bis Frankfurt geklärt sein, weil doch Ironman Deutschland nicht mal über die Motorräder auf der Strecke in Deutschland entscheiden darf. Diese Kompetenz liegt nicht mehr in Deutschland. Die liegt in den USA.
Gut, aber wir sind natürlich als Hessischer Rundfunk und wir als Menschen, die daran beteiligt sind, schon auch noch in einer Position, wo wir eigene Entscheidungen treffen können.
Das ist völlig korrekt.
Ne? Und wir haben am Sonntag eine Entscheidung getroffen, für uns eine Entscheidung getroffen, in unserem Verantwortlichkeitsbereich, die aus unserer Sicht richtig war. Ja, die, und da reden wir jetzt ja auch von einer Ausnahmesituation, ja, weil auch mein Redakteur hat ja diese Bilder gesehen. Ja, und es gibt noch andere Bilder, die wir niemandem gezeigt haben. Ja, und auch wir haben unter einer Stress- und einer außergewöhnlichen Situation Entscheidungen treffen müssen, aber wir sind Herr unseres eigenen Handelns. Das ist halt natürlich ein extremer Vorteil, dass du nicht eine Abhängigkeit hast und erstmal warten musst, bis irgendjemand wo irgendwo reagiert, sondern wir können schon über die Dinge, die wir zu verantworten haben, auch selber entscheiden. Ja, und darum sind wir ja froh. Und darum bist du natürlich, Felix, als Veranstalter in Rot halt auch froh. Aber klar, du bist natürlich in dem Gesamtkontext drin, ja. Weil es ist halt so, ihr wart vor langer Zeit auch mal Ironman. Ja, ihr habt ja dann das verloren, die Lizenz. die Synonymen, die diese Gleichheit von Triathlon ist Ironman, Ironman ist Triathlon, damit bist du ja täglich konfrontiert und vertraut. Und das ist genau der Punkt. Du wirst nicht nur in Sippenhaft genommen, sondern Triathlon ist das ganze Ding. Ja, ihr alle seid halt der Triathlon und ihr alle seid die Gemeinde. Die Profiathleten sind ja genauso da wie dort. Also da sind ja so viele Überschneidungen. Und du wirst natürlich auch Kameraleute, Fotografen, Motorradfahrer etc. haben, die sonst bei Ironman-Rennen fahren. Das ist doch vollkommen klar.
Absolut.
Ja, weil so viele Leute, die das machen, gibt es halt auch nicht auf der Welt und in Deutschland nicht. Ja. Also da sind schon viele Überschneidungen. Ne?
Darf ich mich kurz auf ein Ding eingehen, wo ich auch extrem allergisch reagiere, weil diese Tonalität Ironman ab dem Jahr 2001 in die Welt gesetzt hat, dass wir Ironman verloren haben. Wir haben es nie verloren. Wir wollten es nicht mehr. Und das hat Ironman so lange vor sich hergetragen, dass das jetzt in den Sprachgebrauch eingegangen ist. Ich möchte es nochmal ganz klipp und klar sagen. Mein Vater hört Detlef Kühnel. Mein Vater hat es von Detlef Kühnels genau zu dem Zeitpunkt übernommen, wo auch der Vertrag ausgelaufen ist. Und sie waren damals mit Lou Freeland zusammengesessen, mehrfach. Und Lou Freeland hat diktiert, ihr lasst jetzt 3000 Schwimmer zusammen im Massenstart im Kanal starten. Das Ding ist 25 Meter breit, wir schwimmen hoch und runter, wir hätten die Toten rausziehen können. Da ging's Ironman nur um Bilder, das war denen scheißegal, wie die Sicherheit ist. Lou Freeland wollte 10% eines jeden Bratwurstverkaufs eines jeden Vereines, der uns unterstützt, wo wir froh sind, wenn die Vereine Geld mitnehmen, ja, wo sie gut über die Veranstaltung reden. Das war Ironman damals schon total egal. Und dann hat mein Vater gesagt, wenn ich das jetzt übernehme, mit diesem Haufen arbeite ich nicht weiter. Und als wir das mitgeteilt haben, ist Ironman auf die Suche gegangen. Das nur nochmal zur Klarstellung, weil es mich das auch seit Jahren ärgert, dass oftmals im Sprachgebrauch übernommen wird, wir hätten Ironman verloren. Nein, wir wollten die nicht mehr. Und es zeigt sich jetzt, über 20 Jahre später, dass das die beste und richtigste Entscheidung für unsere Veranstaltung hier im Landkreis war.
Wenn auch Ironman ja längst eine ganz andere Struktur hat und im Besitz eines Investmentunternehmens
ist. Vielleicht
ist
das ja auch das Problem.
Das übrigens in Teilen aus Hamburg
das
geführt wird.
Ja, vielleicht auch.
Das vermindert natürlich auf jeden Fall nicht die Probleme. Das ist ja ganz klar. Die
Investoren bzw. der Investmentfirma liegen natürlich eher mal auf, wie viel können wir aus dem Konstrukt rausziehen und der Sport oder was vielleicht ganz anfänglich im besten Fall ja irgendwann mal im Fokus gestanden haben soll und wie wir bei Felix ja gerade hören, was die Challenge Rot anbelangt, ja wirklich das Erlebnis für die Teilnehmenden irgendwo maximiert werden soll. Natürlich müsst ihr auch Geld verdienen, das ist ganz klar, logisch, aber so funktioniert das nun mal. Aber das hat man, also selbst als Außenstehender, der das jetzt nicht so tief drin ist, aber das hat man von außen bei Ironman-Veranstaltungen ja schon öfters jetzt mitbekommen oder zumindest auch Erfahrungsberichte gehört, sage ich jetzt mal, wo Leute da nicht sehr happy waren. Ja.
Philipp, das geht so weit, dass dieser Investor vorschreibt, kürzen, kürzen, klar, kürzen. Was ist denn dieses Jahr passiert? Red mal doch mal Klartext. Es gibt keine Pasta-Partys mehr. Ja. Die sind gekürzt. Das Geld wird nicht mehr investiert. Eine völlig fatale Entscheidung, das werden wir nächstes Jahr erst erleben, was das bedeutet. Die Helferfeste sind abgesagt.
Ja. Kostet ja Geld, aber die machen es ja trotzdem, so denken die wahrscheinlich, ja.
Genau, ich sage euch eines und das verspreche ich euch in die Hand. Wenn es irgendwann mal heißt, in Rot gibt es kein Helferfest mehr, dann, weil ich entschlossen habe, im nächsten Jahr keinen Triathlon mehr zu veranstalten. Das ist eine fatale Entscheidung.
Bin ich total bei dir.
Und ihr merkt auch, dass ich emotional gerade hochfahre, weil sich das auch über die letzten Jahre angestaut hat. Und das ist kein Bashing, das ich hier betreiben will, gegen Personen, gerade nicht in Deutschland, um es nochmal ganz klar zu machen. Ich weiß auch, dass ich jetzt aufgrund der Aussagen, die ich heute bei euch getätigt werde, wieder massiv angegriffen werde. Dazu stehe ich auch und das kann ich auch ab. Aber es muss sich jetzt langsam mal was ändern und es müssen die wirklichen Probleme angesprochen werden. Und es muss dieser Messig an Tisch zitiert werden, damit wir auch in Deutschland wieder eine verlässliche, gute Veranstalterbranche inklusive Ironman haben.
Ja.
Punkt. Du hast recht, Philipp. Felix, Philipp auch.
Ich bin da sowieso dabei.
Gut, ihr Lieben. Ey. Also erstmal, Felix, ich weiß, dass du ganz andere Sachen zu tun hättest normalerweise, dass du jetzt 2 Stunden hier für uns freigeschaufelt hast. Sensationell. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche dir einfach viel Glück, ja, und dass du wenig Situationen, es wird Situationen geben, das weißt du selber, keine Situationen mit Konsequenzen hast und dass dein Rennen so zu Ende geht, dass du abends nur die letzten irgendwo einsammeln darfst und die nach Hause begleiten darfst, weil das ist alles in Ordnung, das kriegt ihr hin. Ja, die Diskussion müssen wir weiterführen. Wir können da jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Das wäre das Falscheste, was wir machen können. Ja. Ja, weil das strahlt auf so viele andere Bereiche aus. Ja, weil klar, wir bewegen uns jetzt hier sehr stark im Triathlon-Bereich. Ich habe so viele Rückmeldungen aus unserer Community bekommen. Ja, vielen Dank, ihr Lieben, dafür. Aus Laufbereichen, aus ganz anderen Sportarten. Ja, weil nochmal die Macht der Bilder und die Verbreitung ist halt eine ganz andere. Und jeder hat eine Emotionalität da drin und eine Meinung dazu, ob man jetzt da aus dem Sport kommt oder nicht, ist vollkommen egal. Deshalb sensationell, dass du dir für uns so lange Zeit genommen hast. Vielen Dank, Felix.
Sehr, sehr gerne.
Genau, ich freue mich, dass wir uns ja in ein paar Wochen dann tatsächlich bestimmt auch persönlich kennenlernen. Ich freue mich auf meine Premiere bei eurer Veranstaltung im Rahmen einer Staffel. Ich erzähle dir noch nicht mehr. Ich hatte mit Lisa schon gesprochen. Sie hat gesagt, ihr dürft sagen, dass ich da bin, aber alles Weitere geben die, glaube ich, selber als PM noch raus. Aber
sag mal, du weißt, wann der Zielschluss ist, ne?
Ich wollte sagen, aber Felix meint, der Wandern geht auch klar. Deswegen dachte ich, ich versuche das maximal auszukosten, dass ich vor Ort bin. Nein, Spaß beiseite. Ich werde natürlich das läuferisch miterleben dürfen in Verbund mit zwei weiteren Mitstreitern, respektive Mitstreiterinnen. Das wird ganz toll, glaube ich. Hat auch einen guten Zweck. Deswegen wir das natürlich auch sehr gerne machen und finden das cool, dass wir das dort auch machen dürfen. Ja, ich kann mich Ralf nur anschließen. Wir wissen, dass für euch gerade, glaube ich, eigentlich andere Themen sicherlich im Vordergrund stehen, hinsichtlich Endspurt, Orga der Veranstaltung. Jetzt noch das andere Thema, wo du ja quasi für die ganze Branche auch als Pressesprecher fast dienen musst, weil einfach die Medien natürlich sich auf denjenigen stürzen, der langjährige Expertise hat und auch gewillt ist, Aussagen zu treffen, auch wenn es gar nicht seine Veranstaltung ist, die es betroffen hat. Vielen Dank, dass du dabei warst, Felix, und auch so offen mit uns gesprochen hast. Das wissen wir wahnsinnig zu schätzen. Und ja, euch, ihr Lieben, einen guten Start in euer Laufwochenende, würde ich sagen, wo auch immer ihr gerade seid. Ich bin ja gerade im Urlaub. Vielleicht der ein oder andere von euch auch trainiert vielleicht schon auf euer Herbst-Highlight, vielleicht auch für, wer weiß, ein Triathlon gerade in der Sommerzeit. Auf jeden Fall euch viel Spaß beim Anhören der Folge und freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.